Recht interessant. Ein Podcast der Bundesrechtsanwaltskammer. Ich bin Stefanie Bayrich, Pressesprecherin der BRAG, und in der heutigen Folge geht es um das Thema Multikulti, Multitalente. Ich begrüße euch alle recht herzlich zur aktuellen Ausgabe unseres Podcasts. Heute wird es mal wieder bunt und vielfältig. Ich möchte nämlich über Austausch, über Karriere, Inspiration und über Weltoffenheit sprechen. Unsere Gesellschaft und auch die Jura-Bubble ist multikulturell. Eine eigene oder familiäre Zuwanderungsgeschichte kann Bereicherung und Zusatzqualifikation sein, leider aber auch zu Diskriminierung führen. Die Herkunft von Kolleginnen und Kollegen sollte eigentlich keine Rolle spielen, und für viele von uns ist das auch selbstverständlich nicht der Fall. Gelegentlich können wir uns auch überhaupt nicht vorstellen, was es bedeutet, ein Anwalt oder eine Anwältin mit Migrationshintergrund zu sein. Wo soll da schon das Problem liegen? Das ist eine gute Frage, und die Antwort erhalten wir von zwei engagierten Kolleginnen des Netzwerks Multikultureller Juristinnen, kurz NMKJ. Amina Hosseinian und Fenicha Aceto sind Vorstandsmitglied im NMKJ und berichten nicht nur von ihrem Verein, sondern auch von ihrem Werdegang und ihrem Arbeitsalltag. Liebe Amina, liebe Fenicha, es ist mir eine Freude, dass ihr heute zugeschaltet seid und Zeit habt, ein wenig mit mir zu plaudern.
Vielen Dank für die Einladung, liebe Steffi. Wir freuen uns auch sehr, Teil dieses Podcasts zu sein.
Ja, und auch von mir lieben Dank für die Einladung. Also heute ist dann eine großartige Gelegenheit, über unsere Vereinstätigkeit sprechen zu können.
Ich freue mich drauf und ich stelle euch beide noch mal ein bisschen genauer vor. Fenicha, du bist erste Co-Vorsitzende eures Netzwerks. Du bist Volljuristin und Doktorandin und Lehrbeauftragte an der Tilburg University in den Niederlanden. Beim NMKJ bist du unter anderem für Social Media zuständig. Amina, du bist Syndikusanwältin und Fachanwältin für Arbeitsrecht in einem Hamburger Unternehmen und du bist mitverantwortlich für eure Netzwerk-Events. Also wir haben vergleichbare Aufgaben. Wie immer starten wir mit der Frage, warum, und bei euch würde ich gerne noch wissen, an welcher Uni habt ihr Jura studiert, Amina?
Ja, tatsächlich eher der klassische Weg. Ich war in der Schule schon immer Klassensprecherin, also habe es wirklich sehr gemocht, Interessenvertreterin zu sein. Würde von mir selbst behaupten, dass ich einen ausgeprägten Gerechtigkeitssinn habe, immer gern debattiert. Und um vielleicht auch eine Brücke zu schlagen zu etwaigen heutigen Themen, ich bin ein Arbeiterkind mit Migrationsgeschichte und da ist halt O-Ton zu Hause, das habe ich auch von vielen Freunden wahrgenommen, denen es ähnlich geht, die Kinder sollen es mal besser haben als wir, so von den Eltern. Und insbesondere den Eltern sind natürlich eher so die klassischen Berufe bekannt. Das ist dann irgendwie so, ja, Ärztin, Anwältin und Ingenieurin. Und aufgrund meiner Interessen habe ich mich dann tatsächlich eher im Bereich Anwältin gesehen. Und ja, studiert habe ich dann an der Uni Jena und nach der Zwischenprüfung bin ich dann an die Leibniz-Uni nach Hannover gewechselt.
1A Uni, regelmäßig bei mir im Podcast, entweder mit Professor Christian Wolf oder Christian Denz war auch schon bei mir am Mikro zur Online-Verhandlung. Da war er, glaube ich, noch studentischer Mitarbeiter. Auf jeden Fall eine richtig, richtig gute Uni, finde ich. Fenicha, warum hast du dir ausgerechnet Jura ausgesucht?
Ja, ich hatte so ähnliche Motive wie Amina. Also für mich war irgendwie klar, dass, also so in Anführungszeichen, ich was Vernünftiges studieren wollte, also etwas, was mir nicht nur beruflich eine Sicherheit gibt, und damit meinte ich halt auch so ein bisschen, dass ich nicht so genau wusste, was ich werden will, aber vielleicht ein Studium, wo man vielleicht auch breit gefächert sein kann, und halt auch die finanzielle Sicherheit war mir wichtig. Und ja, in der Schule hatte ich dann so Lieblingsfächer wie Geschichte, Politik und Sprachen, und deswegen dachte ich mir, okay, dann wäre halt schon so ein Jurastudium so eine beste Kombination davon. Und dann kam dazu, dass ich das Glück hatte, dass ich an der Uni Köln für den deutsch-französischen Studiengang der Rechtswissenschaften angenommen wurde, sodass ich dann jetzt wirklich auch meine Vorliebe zu Sprachen so im Studium mitnehmen konnte. Und dann fiel mir die Entscheidung ziemlich schnell und ziemlich einfach, dann in Köln Jura zu studieren.
Und ja, eine tolle Kombi, ne? Also hast du doch dein Faible für Sprachen untergebracht und das Interesse am Recht. Amina, du hast dich ja für den Anwaltsberuf entschieden. Du warst zunächst Associate bei KPMG, glaube ich, anschließend bei Heuking. War dir immer schon klar, also auch im Studium, dass du Anwältin werden willst?
Ja, also ehrlicherweise, als ich angefangen habe zu studieren, kannte ich noch gar nicht alle Berufe, die man irgendwie so mit dem Jurastudium hinterher angehen kann. Also Podcasterin Steffi war auf jeden Fall keins der Berufe, was ich mir irgendwie so vorgestellt hatte. Und ich war einfach auch viel zu beschäftigt, damit irgendwie die nächsten Klausuren zu bestehen. Also ich habe das immer eher so kurzfristig gedacht und dachte, okay, jetzt erstmal irgendwie die Zwischenprüfung bestehen, dann die großen Übungen und erst so zum Schwerpunktbereich, da habe ich mich dann für das Arbeitsrecht entschieden, hatte ich dann irgendwie so einen besseren Einblick durch die Praktika dann auch in die praktische Anwaltstätigkeit und da war mir dann doch schon relativ früh klar, dass ich gerne Anwältin werden möchte und ich hatte dann auch nach dem zweiten Examen eine Weile als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Leibniz-Universität Hannover gearbeitet und hatte da dann auch den Fachanwaltslehrgang im Arbeitsrecht gemacht und dann wollte ich natürlich auch so ein bisschen Berufserfahrung sammeln und die Fälle zusammenbekommen, um den Titel hinterher dann auch tragen zu können.
Ja. Warum bist du dann in ein Unternehmen gewechselt? Du warst ja eben erst anwaltlich tätig oder als ja niedergelassene Anwältin, jetzt als Syndikar. Warum dieser Wechsel?
Ja, also ich lerne auf jeden Fall immer gerne Neues und schaue gerne in andere Blickwinkel. Ich finde das ja auch am Jurastudium so faszinierend. Das ist ja tatsächlich auch nicht in allen europäischen Ländern, so insbesondere dann im Referendariat, in der Ausbildung, dass man verschiedene Stationen hat. Das heißt, erst bei Gericht ist, dann in der Staatsanwaltschaft, dann im öffentlichen Dienst irgendwie oft, so dass man wirklich auch, selbst wenn man später Anwältin wird, einen anderen Blickwinkel hat auf die Tätigkeit bei Gericht oder bei der Staatsanwaltschaft und natürlich durch dieses Verständnis auch besser verhandeln kann. Und ähnlich ging es mir dann in der Anwaltstätigkeit. Ne? Unternehmen sind natürlich die unsere Mandanten gewesen ganz oft und ich hatte daher auch einen großen Einblick gehabt in die Unternehmenstätigkeit von Syndikusrechtsanwälten und habe dann auch gemerkt, dass man als externer Anwalt eben oft hinzugezogen wird, wenn es schon brennt oder irgendwie einen Konflikt quasi gibt. Und ich fand's immer, also ich hätte es immer schöner gefunden, wenn ich irgendwie von Anfang an dabei gewesen wäre bei einem Projekt, mehr so ein bisschen in so eine Entwicklerrolle gehe. Das hat man natürlich dann in der externen Kanzlei in der Beratung weniger. Und ich finde tatsächlich auch, um eine wirklich gute Interessenvertretung leisten zu können, muss man das Business verstehen. Also ich muss verstehen, was jemand verkauft als Dienstleistung oder Produkt. Und das funktioniert natürlich deutlich besser, wenn ich wirklich nur einen Mandanten habe und das ist dann eine Unternehmens-DNA, die ich damit irgendwie aufnehme, als wenn ich natürlich irgendwie mehrere Mandanten habe und das dann sich wirklich erst über vielleicht irgendwie eine jahrzehntelange Partnerschaft aufbaut, dass man das Business tatsächlich so versteht wie jemand, der in-house arbeitet und natürlich näher an den Prozessen dran ist.
Klar, du bist viel näher dran, eben wie du sagst, an der Unternehmens-DNA, an dem Produkt und nicht nur an den arbeitsrechtlichen Themen. Das ist natürlich eine tolle Kombi und ich kann das bestätigen, das war in meiner Laufbahn auch immer so. Die Mandanten kommen immer erst, wenn das Kind unwiederbringlich in den Brunnen gefallen ist. Deswegen versuche ich auch im Podcast immer darauf aufmerksam zu machen, weil wir haben tatsächlich Nicht-Juristen auch unter den Zuhörern, dass es sehr sinnvoll ist, wenn sich am Horizont ein Problem abzeichnet, unter Umständen, dass man dann einfach schon fragt. Oder wenn man einen komplizierten Vertrag hat, dass man den einfach schon prüfen lässt, bevor man ihn unterschreibt und hinterher sich dann mit dem Vertragspartner in die Haare kriegt. Ich glaube, das ist immer eine ganz gute Idee. So, jetzt würde ich aber gern wissen, was liegt denn tagtäglich so an Themen auf deinem Tisch in deinem Unternehmen? Wofür bist du genau zuständig?
Also wir sind ein kleines Team an Arbeitsrechtsanwälten. Das bedeutet dann aber auch, dass ich so eine Arbeitsrechts-Allrounderin bin. Also das geht von kollektivem Arbeitsrecht. Das bedeutet Verhandlungen, die wir dann führen mit dem Konzernbetriebsrat zu Betriebsvereinbarungen, wie beispielsweise Sabbatical oder einheitliche Anpassung von Studierendengehältern. Das sind dann so solche Themen, bis tatsächlich auch zu individuellen Vertragsanpassungen von Mitarbeitenden, individuelle Fälle, die irgendwie im Unternehmen natürlich, wo bei Mitarbeitenden der Schuh drückt, Vertragsüberprüfung im Allgemeinen. Und was wir ganz viel auch mittlerweile haben, sind Visaprozesse, die wir so ein bisschen begleiten, also Aufenthaltsrecht auch viel. Da wir sehr viele Fachkräfte aus dem Ausland nach Deutschland holen und beschäftigen. Wir sind ein Unternehmen, was tatsächlich mehrheitlich Ingenieure beschäftigt. Und da merken wir auch einen ganz starken Fachkräftemangel und sind ganz froh darüber, dass wir ein englischsprachiges Unternehmen sind und eben uns da auch Ressourcen aus dem Ausland holen können. Ja, und durch die Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts und durch die Anpassungen des Gesetzgebers haben wir im Arbeitsrecht, glaube ich, auch immer eine Menge zu tun. Also langweilig wird es auf jeden Fall nicht.
Nee, stimmt. Im Arbeitsrecht tut sich wirklich immer viel. Kriegen wir auch immer mit, weil wir die Gesetzgebungsverfahren so ein bisschen begleiten. Mit unserem Ausschuss Arbeitsrecht, da ist wirklich immer viel im Wandel. Und gerade in den letzten Jahren haben sich ja ganz neue Fragestellungen ergeben durch das mobile Arbeiten, durch Homeoffice. Da waren ja ganz, ganz große, wichtige Themen auf den Tischen. Finica, bei dir steht die große Entscheidung ja noch aus. Berichte mal so ein bisschen. Wie ist der Stand in den Niederlanden? Was macht die Doktorarbeit? Was macht der Lehrauftrag?
Ja, also gute Frage, wo ist der Stand der Doktorarbeit? Aber ja, also ich promoviere im Sozialversicherungsrecht. Also mein Promotionsthema ist der Zugang von Selbstständigen zum Sozialversicherungsschutz. Und in den Niederlanden bin ich Teil von einem Forschungsprojekt, das natürlich jetzt an der Uni Tilburg angesiedelt ist. Und das Hauptziel dieses Projekts ist, legislative Vorschläge zur Verbesserung des Sozialversicherungsschutzes von Selbstständigen in den Niederlanden zu machen. Und meine Aufgabe in diesem Projekt und halt auch meine DIS ist dann ein Rechtsvergleich zwischen den Niederlanden, Deutschland, Spanien, Dänemark und Belgien. Und ja, abgesehen von meiner DIS bin ich auch Dozentin und unterrichte das Fach Koordinierung der Sozialversicherungssysteme innerhalb der EU.
Da stellt sich ja zwangsläufig die Frage, gerade beim Thema EU, hast du schon eine Idee, wo die Reise hingehen soll?
Ja, das ist eine gute Frage, die ich heute nicht final und endgültig beantworten kann. Also für mich ist klar, dass ich gerne im Bereich Arbeitsrecht, Sozialversicherungsrecht bleiben kann. Also vor allem die EU-Bezüge finde ich super spannend. Da kann ich, glaube ich, ganz viele meiner Fähigkeiten auch am besten zum Vorschein bringen. Also das interessiert mich auch sehr. Aber ich kann mir sehr viele verschiedene Berufe vorstellen. Also auch wenn jetzt Amine von der Anwaltschaft redet und dann auch so ein bisschen so versuchen, die Probleme zu lösen, bevor sie wirklich entstehen, finde ich auch super spannend und so auch im Alltag einfach Menschen helfen zu können direkt. Aber auch die Richterschaft finde ich auch super wichtig und da ist vielleicht auch ein Motivationsgrund, also auch vielleicht Thema zu der heutigen Podcast-Folge, dass es da auch sehr an Vielfalt mangelt. Aber auch die Lehre und Forschung machen mir sehr viel Spaß, so der Austausch mit den Studierenden und ja, auch der sehr flexible Arbeitsalltag ist halt auch ein großer Vorteil. Also wie du siehst, habe ich noch ein breites Spektrum vor mir. Und ja, ich glaube, am Ende wird es wahrscheinlich eine Bauchentscheidung oder was sich dann so ergeben wird. Aber ich habe ja noch so 2 Jährchen.
Bisschen Zeit hast du noch und es klingt auf jeden Fall danach, als hättest du sehr, sehr viele Möglichkeiten. Und ich finde, so ein bisschen riecht's irgendwie auch nach Brüssel. Ich finde, das riecht alles, was du machst, riecht so ein bisschen nach Brüssel. Du hast eben selber schon angedeutet, das finde ich super spannend, du hast dich für den deutsch-französischen Bachelorstudiengang entschieden und eine Zeit lang auch in Paris studiert. Immer wenn ich Paris denke, habe ich gleich irgendwie Musik im Ohr. Erzähl mal so ein bisschen, wie lang warst du in Paris und was hast du aus der Zeit für dich mitgenommen, außer dass du dein ohnehin gutes Französisch wieder neu aufgefrischt hast?
Also wie ich zu Anfangs gesagt habe, ich habe zunächst in Köln angefangen und habe dort dann auch 2 Jahre studiert und habe erstmal meine Zwischenprüfung abgelegt in Köln. Und im Rahmen von diesem deutsch-französischen Studiengang ist man wirklich so eine vereinte Gruppe. Also wir waren so ungefähr 50 Studierende, Deutsche und Franzosen, die alle gleichzeitig in Köln angefangen haben. Und dann sind wir dann nach 2 Jahren zusammen nach Paris gegangen. Und dort waren wir dann auch 2 Jahre. Also das Gute war dann auch, dass die Uni Köln das dann auch als Schwerpunkt angerechnet hat, sodass, wenn man dann zurück nach Köln gekehrt ist, direkt mit der Examensvorbereitung anfangen konnte. Und ja, also die 2 Jahre, das war eine sehr intensive Zeit, also vor allem auch erstmal so Paris als Stadt kennenzulernen. Also man denkt, Köln ist schon eine Großstadt, aber Paris ist eine komplett andere Hausnummer. Und durch diesen Studiengang hatten wir wirklich die Möglichkeit, vertieft in das französische Rechtssystem einzutauchen. Also wir hatten da wirklich genau 1:1 die Vorlesungen, die man in Deutschland auch kennt, so am Anfang, also auch Strafrecht, allgemeiner Teil, Vertragsrecht, Deliktsrecht, Verfassungsrecht. Und wenn vielleicht Stand heute inhaltlich nicht mehr so viel hängen geblieben ist, ist natürlich die Art und Weise und die Methoden, die man da lernt, wie man sich in ein anderes Rechtssystem einfindet, für mich immer noch super hilfreich, also weil ich halt auch in meiner Diss halt auch rechtsvergleichend arbeite. Aber ja, wie du jetzt ja meintest mit Paris und Musik, also Paris ist halt auch für mich also einfach die Kulturhauptstadt in der EU. Da gibt es wirklich alles, also Kultur, Geschichte, Kunst, Musik, also einfach wirklich eine Stadt, die man auch da sehr gut erkunden kann. Und das Tolle in Frankreich ist halt, dass Menschen unter 26 auch in fast allen Museen kostenlos reinkommen und in Theatern und Opern wirklich vergünstigte Tickets bekommen. Also beispielsweise auch so die Oper in Paris oder auch genau, die Comédie Française war damals für 5 € für Studierende auch super erschwinglich. Und das war für mich etwas, was ich mir halt vorher absolut nicht leisten konnte und auch gar nicht wusste, ob mir das überhaupt gefällt. Und deswegen war das auch so, dass wir mit Freunden halt auch wirklich versucht haben, fast wöchentlich oder halt immer, wenn es ging, da alles Mögliche zu testen. Und ja, dann konnte ich dann auch so ein bisschen meine Vorliebe für so ein bisschen impressionistische Kunst entdecken. Und das ist etwas, wovon ich ja heutzutage immer noch zehren kann.
Ich finde das großartig, dass man solche Chancen hat. Ich wünschte, ich hätte bisschen Zeit im Ausland verbracht während dem Studium. Es gibt's ja nicht nur Deutsch-Französisch, gibt's ja auch Deutsch-Italienisch. Kann ich spoilern, kommt demnächst vielleicht auch mal was bei uns im Podcast. Finde ich super interessant und ich glaube, dass man für die Zukunft da ganz, ganz viel mitnehmen kann, weil es einfach den Horizont erweitert und ich bereue es hart, dass ich das nicht gemacht habe. Ich habe da nie drüber nachgedacht. Ja, also das als Tipp für euch da draußen, wenn ihr euch dafür interessiert. Ich packe mal ein paar Links in die Shownotes mit Informationen. So, bevor wir jetzt zu eurem tollen Netzwerk kommen, muss ich natürlich mit euch noch ein bisschen über eure Wurzeln sprechen. Das interessiert mich sehr. Amine, deine Wurzeln.
Ja, meine Wurzeln liegen im Iran. Ich habe eine iranische Migrationsgeschichte. Meine Eltern sind zur Zeit des Iran-Irak-Kriegs aus dem Iran geflohen. Das war so Mitte, Ende der 80er und ich wurde dann 1989 hier geboren und bin auch mit der Muttersprache Farsi aufgewachsen. Das ist die Sprache, die man im Iran spricht. Mittlerweile muss ich ehrlicherweise sagen, dass ich besser Deutsch sprechen kann als Farsi. Also wenn ich iranischen Freunden immer erzähle, was ich irgendwie im Berufsalltag mache, dann fehlt es mir so ein bisschen an dem Fachvokabular im Persischen. Ja.
Aber vielleicht kannst du uns ein Wort beibringen. Danke auf Farsi.
Danke ist tatsächlich ziemlich lang, wenn man es richtig machen möchte. Das bedeutet nämlich Daste Dard Nakone. Das bedeutet, da sieht man mal wieder, was Persisch und Farsi quasi für eine blumige Sprache ist, mögen deine Hände nicht schmerzen. Weil sich ja jemand Mühe gemacht hat, quasi irgendwas für jemanden vorzubereiten oder etwas zu machen. Deshalb sagt man dann Daste Dard Nakone.
Wunderschön. Vor allem auch mit der Erklärung, mit dem Hintergrund. Da klingt das deutsche Danke irgendwie super schnöde. Fenicia, ja. Deine Wurzeln.
Ja, meine Eltern sind Ende der 80er als italienische Gastarbeiter nach Deutschland gekommen. Also die kommen beide aus einem kleinen Städtchen aus dem Süden Italiens. Ich bin dann auch in Deutschland geboren und wir haben auch zu Hause immer nur Italienisch gesprochen. Als ich dann 3 Jahre alt war, sind wir dann für ungefähr ein Jahr zurück nach Italien gekehrt, sind aber dann Ende der 90er wieder nach Deutschland gekommen und seitdem, ja, lebe ich auch in Deutschland.
Wundervoll. Ich liebe Italien. Ich liebe Italien sehr, war mit meinen Eltern als Kind, ich glaube, jedes Jahr da. Ein wundervolles Land und hervorragendes Essen. So. Jetzt möchte ich von euch wissen, weil ihr euch in eurem Netzwerk genau mit dieser Frage auch intensiv befasst. Was bedeutet eigentlich multikulturell für euch, Amine?
Ja, das sind für uns Personen, die sich aufgrund einer eigenen oder familiären Zuwanderungsgeschichte neben der Kultur der deutschen Mehrheitsgesellschaft noch mindestens einer weiteren Kultur zugehörig fühlen. Dabei sind Indikatoren für uns Sprache, Religion, Tradition und Bräuche.
Das heißt, es ist ja eigentlich ein sehr weites Feld, ne? Weil ihr sagt ja, zugehörig fühlt. Also das heißt, ja. Ich wäre bei euch an der richtigen Stelle, wenn ich selbst, ja, wie bei euch ja auch der Fall, hier geboren bin. Fenicia ist ja auch hier geboren, aber ein Teil meiner Vorfahren stammt nicht aus Deutschland und deswegen werden oder bei uns zu Hause werden dann trotzdem noch die Kulturen gepflegt, beide parallel und das heißt, damit wäre ich multikulturell. Ich fühle mich ja ehrlich gesagt in Berlin manchmal selbst ein bisschen multikulturell, weil ich ja aus Bayern komme. Hab dann lange Jahre in Hamburg gelebt und war da auch so ein bisschen aus der Art geschlagen sozusagen in meinem Umfeld. Was ich immer wahrnehme, ich kenne so viele Kolleginnen und Kollegen, die entweder selbst nicht hier geboren sind oder deren Familie eben nicht aus Deutschland kommt. Ich bewundere das immer und ich will nicht sagen, ich beneide das, aber ich hätte das tatsächlich auch ganz gern. Weil wenn du noch eine zweite Sprache fließend sprichst, wenn du die Kultur in einem anderen Land genauso kennst wie die in Deutschland, nehme ich das als berufliche Chance und Zusatzqualifikation wahr. Und ich kenne ganz viele, die wirklich sagen, ja, ich habe halt super viel deutsche Mandanten, ich habe auch super viel polnische Mandanten, ich spreche Polnisch. Ich kenne das bei ganz vielen Kolleginnen und Kollegen, die Türkisch sprechen, die haben quasi einen doppelten Mandantenstamm. Also für mich ist das immer eine Zusatzqualifikation. Würdest du das auch so sehen, Finica? Ist doch eigentlich ein Marktvorteil.
Ja, also das denke ich, davon bin ich wirklich überzeugt. Und das ist auch ein bisschen auch die Message, die wir mit unserem Verein ein bisschen nach außen auch bringen wollen. Also wir glauben wirklich, dass die Multikulturalität als Zusatzqualifikation ist und in jedem juristischen Bereich auch Vorteil sein kann. Weil wie du es jetzt vielleicht auch schon gesagt hast, also man hat einfach ein ausgeprägtes Einfühlvermögen und auch die Fähigkeit, sich ein bisschen mehr in die Lage eines anderen zu versetzen, weil ziemlich viele von uns natürlich die deutsche Kultur durch und durch kennen, weil die meisten von uns auch hier zur Schule gegangen sind, Abi gemacht haben, Jura studiert haben und ja, man hat die Kultur von zu Hause, aber weiß dann auch so, wenn man halt dann so in das deutsche Klassenzimmer kommt, muss man natürlich auch mit der Kultur der deutschen Mitschülern ja auch irgendwie klarkommen oder auch sehr viel lernen und dann hat man auch eine Fähigkeit, die man für immer hat. Also die geht dann, die verschwindet ja dann nicht. Und zudem ist es halt auch eine Fähigkeit, die man auch in juristischen Verhandlungen, also aller Art, auch wichtig sein kann. Also die halt auch für Anwältinnen von Vorteil ist, wenn man vielleicht auch in internationalen Kanzleien oder Unternehmen arbeitet. Dadurch, dass die Mandantschaft, wie du jetzt ja auch meintest, auch super divers geworden ist, aber auch in der Richterschaft auch wichtig ist, weil die Fähigkeit, sich in die Lage eines anderen hineinzuversetzen zu können, ja auch etwas ist, womit RichterInnen jeden Tag ja auch konfrontiert werden. Und deswegen denke ich, dass generell einfach diese menschliche Empathie, also diese Portion menschliche Empathie in keinem juristischen Beruf schaden kann. Und ja, auch Sprachen. Also wenn es vielleicht jetzt nicht unbedingt ist, dass man seine Muttersprache wirklich als Business Case verkaufen kann, je nachdem, wo man arbeitet, kann es vielleicht gut klappen oder vielleicht nicht, hat man trotzdem, finde ich, also zumindest auch die Erfahrung, die ich gemacht habe, eher eine Neigung, Sprachen schneller zu lernen. Also ziemlich viele von uns haben mit Englisch gar kein Problem. Vielleicht waren wir auch in der Schule auch in Sprachen besser als seine MitschülerInnen. Und das sind auch Themen, die ja heutzutage halt dann auch immer wichtiger werden, aufgrund von genau also diesen globalisierten Lieferketten, die man dann jetzt auch im wirtschaftlichen Bereich einfach sieht. Aber das ist so ein bisschen das Problem ist, dass, glaube ich, dieses Narrativ einfach noch nicht ganz angekommen ist. Es ist letztendlich halt schon so, dass viele aufgrund der Multikulturalität natürlich auch Diskriminierungserfahrungen gemacht haben. Deswegen setzen wir uns ja dafür ein, dass wir versuchen, wirklich dieses Narrativ im Positiven zu ändern und wie du das ja auch schon gesagt hast, wirklich als Zusatzqualifikation zu sehen, weil letztendlich jeder multikulturelle Jurist ist erstmal auch ein Jurist, also er hat ja auch die Qualifikation, er oder sie haben das erste und oder zweite Staatsexamen bestanden und haben diese Qualifikation und zusätzlich bringen sie ja etwas mehr als vielleicht andere.
Das Spannende ist ja, und deswegen ist es für mich eine Selbstverständlichkeit, dass das ein Mehrwert in der anwaltlichen Beratung ist. Du kannst bei der Anwaltssuche ja sogar eingeben, welche Sprache du suchst als Rechtssuchender. Da sind jetzt natürlich nicht alle gelistet. Ich würde in den meisten Listen da nicht mit auftauchen, weil ehrlich gesagt, Englisch, klar. Aber auch da wird's ja bei der Vermittlung rechtlicher Begriffe teilweise schon schwierig, auch wenn du sonst ganz gut klarkommst mit Englisch. Und ich finde das immer fantastisch, wenn man da eben angeben kann, ja, ich könnte das auch auf Französisch, ich könnte das auch auf Polnisch, ich könnte das auch auf Italienisch oder auf Türkisch. Und ich habe jetzt gerade einen Kollegen kennengelernt, der spricht tatsächlich fließend 5 Sprachen und er ist so sicher in diesen Sprachen, auch mit den rechtlichen Begriffen, dass er in der Lage ist, das alles anzubieten. Und mir wird's doch genauso gehen, wenn ich jetzt, was weiß ich, egal wie lange ich schon in Deutschland lebe und wie gut ich Deutsch spreche, ich würde mir aber rechtlichen Rat auch von jemandem holen, der im Zweifel auch meine Muttersprache noch mitspricht, weil ich vielleicht auch nicht spezielle vertragliche Begriffe oder Ähnliches verstehe. Das wäre für mich mit ein Auswahlkriterium. Klar, es ist nicht nur Zusatzqualifikation, es ist natürlich auch Ansatzpunkt für Diskriminierung. Und da würde ich mich wahnsinnig gern mit euch über eure persönlichen Erfahrungen unterhalten. Seid ihr im Studium oder im Referendariat, vielleicht erstmal so auf dem Bereich Ausbildung, konfrontiert worden mit negativen Erlebnissen, was euer kulturelles Erbe, eure familiären Wurzeln anbelangt? Oder war das im Wesentlichen eher positiv im Miteinander? Amine?
Tatsächlich eher positiv für mich. Zuallererst begrüße ich es, dass die Klausuren im Jurastudium mittlerweile anonymisiert, das heißt meistens ja über die Matrikelnummer geschrieben werden. Das heißt, da sehe ich eigentlich keinen Grund für eine Diskriminierung aufgrund des äußeren Erscheinungsbilds oder dass jemand irgendwie eine andere Kultur hat. Wo ich eher das Gefühl hatte, dass ich damit natürlich Schwierigkeiten habe, sind die anderen Themen, ne? So Arbeiterkind, irgendwie die erste, die hier in Deutschland studiert. Das heißt, von Haus aus hatte ich da jetzt nicht irgendwie so viel Rückhalt, Tipps, Erfahrungsaustausch, was man da irgendwie hätte haben können und musste natürlich auch nebenbei immer arbeiten. Ja, was ich aber schon gemerkt habe, und das ist nicht so wirklich Diskriminierungserfahrung, aber natürlich ein Gefühl, dass man immer irgendwie anders ist, sind Fragen, die vielleicht manchmal irgendwie unangenehm sind. Beispielsweise hatte mich ein Doktorand an der Uni in Jena mal gefragt, ob ich auch die ersten 7 Jahre meines Lebens in den Iran musste, um nach islamischem Recht erzogen zu werden. Und als ich ihn dann fragte, wie er denn darauf komme, meinte er, ja, er hätte letzte Woche irgendwie mit dem Dönermann gesprochen und der war ganz froh, dass er einen Sohn und keine Tochter bekommen hat. Denn wenn es eine Tochter gewesen wäre, hätte sie die ersten 7 Jahre in die Türkei gemusst, um nach islamischem Recht erzogen zu werden. Also das sind dann tatsächlich eher solche Themen und vielleicht auch so fürs Referendariat dann natürlich eher Mutmaßungen. Ich kann mir auch vorstellen, das sind natürlich immer so meine eigenen Eindrücke und Erfahrungen, dass das viel mit dem eigenen Gefühl zu tun gehabt hat, dass ich bei meinem ersten Versuch fürs zweite Examen der mündlichen Prüfung einer reinen Männerwand der Prüfungskommission vorgesetzt war. Und da habe ich deutlich schlechter abgeschnitten als dann im freiwilligen Verbesserungsversuch danach, wo halt auch zumindest 2 Frauen da waren. Es kann natürlich aber auch eben auch viel damit liegen, dass ich mich selber deutlich besser gefühlt habe, weil ich mich zumindest irgendwie ein bisschen repräsentiert gesehen habe auf der anderen Seite. Und genau, das so ein bisschen zu den Erlebnissen, die ich irgendwie im Studium und Referendariat wahrgenommen habe.
Das ist spannend mit der Prüfungskommission. Das lässt sich natürlich nicht mehr aufklären. Spannend wäre natürlich, wenn man es aufklären könnte, ob es an der Tatsache liegt, dass du eine Frau bist, ob es an deiner Herkunft liegt. Weiß man nicht. Oder tatsächlich an dem Gefühl, das du hattest. Man strahlt das ja aus, ne? Also wenn du dich selber nicht safe fühlst oder nicht angenommen oder abgelehnt, dann strahlst du das auch aus und bist vielleicht einfach nicht so selbstsicher. Finice, wie ging's dir? Auch dein Nachname ist ja jetzt nicht Müller oder Meier. Und du kannst ja nicht nur von deinen Erfahrungen aus Deutschland, sondern auch aus Frankreich berichten. Weil sowohl hier wie als oder wie auch dort, bist du ja nicht, doch geboren bist du schon in Deutschland, aber in Frankreich nicht. Aber dein Nachname lässt natürlich erahnen, dass deine Wurzeln nicht in Deutschland liegen.
Ja, also bevor ich vielleicht zu meinen Auslandserfahrungen vielleicht berichte, weil du auch am Anfang meintest, ein bisschen unter Ausbildungsabschnitten zu unterteilen, würde ich gerne vielleicht über eine Erfahrung berichten, die auch ziemlich viele von uns gemacht haben, die auch wichtig ist, weil man, bevor man anfängt zu studieren, natürlich halt auch ein Abitur ablegen muss und man da auch erstmal ankommen muss. Und das ist nämlich, dass viele von uns, wenn sie dann in der vierten Klasse sind, geht es darum, ob man eine Gymnasialempfehlung bekommt oder Realschule und Hauptschule. Und da ist es so, dass viele KlassenlehrerInnen immer wieder bei Menschen, die eine Migrationsgeschichte haben, nicht eine Gymnasialempfehlung abgeben im Vergleich zu anderen Mitschülern, die vielleicht die gleichen Noten haben. Und sehr oft wird dann da ein bisschen mit betont, dass wenn die Eltern nicht Deutsch sprechen oder nicht fließend Deutsch sprechen, dann würde es dann immer so ein bisschen schwierig auf dem Gymnasium aussehen. Und deswegen tendieren ziemlich viele Lehrer dann eher eine Realschulempfehlung oder eine Hauptschulempfehlung auszusprechen. Und so ist mir das halt auch widerfahren. Und deswegen wollte ich noch so ein bisschen darauf auch ein bisschen hinweisen, weil ich dachte lange, dass es so ein bisschen nur meine eigene Erfahrung war. Aber dann, als ich mich dann mit anderen Kollegen aus dem Netzwerk dann unterhalten habe, stellte sich heraus, dass ganz, ganz viele diese Erfahrung gemacht haben. Und da muss man natürlich bedenken, dass man ja ein Abitur braucht, um überhaupt Jura zu studieren. Und wenn man ja darauf vertraut, dass der oder die Lehrer, also die Lehrerin, solche Empfehlungen ausspricht und die Eltern denken, okay, dann machen wir das so, dann kommt man erst gar nicht dazu, Jura zu studieren und man verliert schon ziemlich viele Menschen. Aber das war jetzt nur so eine kleine Brücke, weil dann viele von uns das natürlich dann gemacht haben. Und was ich dann merke im Ausland, ich bin sowohl in Frankreich als auch in den Niederlanden, bin ich unter der deutschen Flagge gereist. Also ich werde jetzt beispielsweise in den Niederlanden als deutsche Volljuristin wahrgenommen und in Frankreich waren wir in diesem Safe Space deutsch-französische Studierende. Das heißt, dass zunächst einmal man ja jetzt nicht unbedingt dachte, dass ich eine andere Nationalität habe, weil man einfach in Frankreich in diesem Safe Space einfach war und wir einfach, ja, die Vorlesungen sehr auf uns abgestimmt waren oder auch die AG-Stunden. Aber wie du dann meintest, ist dann, wenn man ins Gespräch kommt und so ein bisschen so das äußere Erscheinungsbild und auch der Name verrät natürlich, dass die Wurzeln nicht ganz in Deutschland sind. Aber was ich dann als Erfahrung gemacht habe, ist, dass nachdem vielleicht anfänglich so ein bisschen Verwunderung entsteht, es dann aber auch akzeptiert wird, dass man Deutsch ist. Und vor allem jetzt auch in den Niederlanden ist es so, dass ich dort als deutsche Volljuristin wahrgenommen werde, sodass, wie gesagt, abgesehen von dieser anfänglichen Zögerlichkeit, dann keine weiteren Fragen dazu kommen, sondern man rechnet einfach 1+1, okay, vielleicht irgendwie Migrationsgeschichte, aber das wird dann auch akzeptiert. Und das Gute ist dann, dass ja die deutschen Stereotypen im Ausland eher positiv sind. Das bedeutet auch, dass man halt fleißig... Ja, also im beruflichen Kontext dann schon. Also vielleicht im privaten könnte es vielleicht auch anders sein. Da sind vielleicht dann die italienischen Stereotypen vielleicht eher von Vorteil. Aber im beruflichen Kontext wird man dann als pünktliche, hart arbeitende Person wahrgenommen, die auch 2 Staatsexamina hat. Und im Ausland, also vor allem im europäischen Ausland, wird das Staatsexamen sehr gewertschätzt und auch respektiert. Und deswegen konnte ich, also habe auch zum Glück auch dann in diesem Bereich auch nie negative Erfahrungen gemacht, sondern eher durchaus positivere. Und das ist dann immer so ein bisschen erstaunlich. Und ich habe diese Woche, glaube ich, auch noch ein paar Artikel dazu gelesen, dass ziemlich viele diese Erfahrungen machen. Also das erste Mal wirklich als Deutsche wahrgenommen zu werden, ist dann im Ausland. Und da wird man dann eher als Deutsche respektiert, in Anführungszeichen, als dann vielleicht manchmal in Deutschland selbst. Warum das so ist, kann ich auch jetzt nicht so beantworten, aber das sind jetzt ein bisschen die Erfahrungen, die ich gemacht habe.
Was irgendwie komplett weird ist, ne? Also du bist im Ausland unterwegs, alle nehmen dich als Deutsche wahr und du bist daheim und da ist es plötzlich ein Thema. Das finde ich komplett schräg. Amina, du kannst ja noch ein bisschen Erfahrungen aus dem Anwaltsleben ergänzen. Hast in 2 Kanzleien gearbeitet, jetzt in einem Unternehmen. Wie erging es dir da mit dem Thema? Gab es irgendwie einschlägige Erlebnisse mit Kolleginnen, Kollegen, mit der Mandantschaft und waren die eher positiv oder negativ?
Ja, das Gute an den Großkanzleien ist wirklich diese wirtschaftliche Ausprägung, muss ich sagen. Also du hattest es vorhin gesagt, Marktvorteil, das haben die Großkanzleien wirklich verstanden. Also ich erlebe das ganz oft, dass sie dann eher da so einen Business Case sehen und gleich große Augen kriegen und dann so, ah ja, okay. Und dann wurde ich in einem Bewerbungsgespräch gefragt, wie viele Menschen mit iranischer Migrationsgeschichte denn ungefähr in Hamburg leben würden und ob man da nicht irgendwie in irgendwelchen Vereinen tätig ist und Kontakte hat. Und das wurde wirklich direkt als Zusatzqualifikation betrachtet und irgendwie als Case, da auch Mandanten zu akquirieren. Das heißt, das fand ich ganz toll. Da sind Kanzleien eher tatsächlich da daran, die Zahlen zu sehen, die man am Ende liefert. Ne? Also wer bereit ist, sich da wirklich reinzuhängen in die Arbeit und auch viel zu arbeiten, was ja auch kein Geheimnis ist, der ist da genau gut und richtig aufgehoben. Und meines Erachtens wird da eben nicht so viel, zumindest habe ich das nicht wahrgenommen, dass da großartige Diskriminierungserfahrungen sind. Ich sehe es auch bei Kollegen, Kolleginnen, die bei uns auch im Netzwerk sind teilweise, dass da dann so ein Indian-Desk aufgebaut wird in der Großkanzlei oder eine Kollegin, mit der wir eine Veranstaltung hatten, auch zum Thema Superpower, Multikulturalität, wurde extra von der Kanzlei auf eine Dienstreise in die Türkei geschickt, die ist selber türkischstämmig, hat auch dort zum Teil studiert und hat dort nach Businesspartnern gesucht. Also ganz, ganz interessante Tätigkeiten, die sich damit auch auftun. Und auch in den Unternehmen, da muss ich natürlich sagen, da kommt so ein bisschen ab einer gewissen Hierarchiestruktur, sieht man in Unternehmen ein bisschen weniger diverse Vertretungen. Allerdings durch den Fachkräftemangel jetzt auch, der, glaube ich, so ein bisschen, glaube ich, alle vor Herausforderungen stellt im Unternehmen und der Tatsache, dass man auch im Unternehmen jetzt verstanden hat, dass fast jede vierte Person in Deutschland eine Migrationsgeschichte hat. Und die Statistiken, die wir kennen, sind ja auch wirklich nur die, die in erster Generation hier sind, also oder eben eine eigene Migrationsgeschichte haben. Und davon sind gar nicht die umfasst, bei denen die Großeltern beispielsweise nach Deutschland gekommen sind, also die hier wirklich schon in dritter oder vierter Generation sind. Das heißt, der eigentliche Anteil ist meines Erachtens noch viel höher. Und ich denke, um eine faire Teilhabe zu haben und als Mensch mit Migrationsgeschichte zu sehen, dass man auch Aufstiegsmöglichkeiten in Unternehmen hat, ist es besonders wichtig, dass auch in den hohen Hierarchieebenen Menschen mit Migrationsgeschichte dargestellt sind, damit man eben auch attraktiv wird als Arbeitgeber für diese Menschen. Das fehlt mir manchmal noch ein bisschen, aber ansonsten, glaube ich, sind wir da ganz gut aufgestellt. Das ist immer so ein bisschen ketzerisch, ne? Auch bei der Justiz, wir sind irgendwie bereit, Menschen mit Migrationsgeschichte irgendwie zu nehmen und würden die auch gern fördern, aber ist die Justiz bereit für eine OLG-Präsidentin mit Migrationsgeschichte? Das ist da so ein bisschen der Faktor.
Ich bin ehrlich gesagt schon dankbar, dass es überhaupt inzwischen einige OLG-Präsidentinnen gibt. Nimmt ja zu und es gibt ein paar wirklich ganz tolle. Meine Lieblings-OLG-Präsidentin war auch schon hier im Podcast. Großartige Frau Gudrun Schepers. Liebe Grüße, Gudrun. Ich bin ihr größter Fan. Da brauchen wir mehr davon und ich hoffe, dass das dann irgendwann eine Selbstverständlichkeit wird. Was mich interessieren würde, beruflich und in der Ausbildung, hielt es sich bei euch ja eigentlich in Grenzen mit den negativen Erfahrungen. Wie schaut's denn privat aus, Finice?
Ja, das ist eine gute Frage. Also, was ich da sagen kann, ist, dass ich, als ich jünger war, teilweise mehr Diskriminierungserfahrungen gemacht habe. Also, sei es in der Grundschule oder auch auf dem Gymnasium. Vielleicht auch, weil, ja, ich im Dorf aufgewachsen bin, was, ja, sehr ländlich war. Und man dann auch schon als europäischer Ausländer der Super-Exot war. Und man dann, ja, also so Begriffe wie Spaghetti-Fresse oder Ithaka, ich sehr oft gehört habe. Im Studium hat es dann wirklich dann eher aufgehört, ob das halt auch daran lag, dass ja ich dann in eine Großstadt gezogen bin und man das hier eher kennt oder vielleicht auch die Menschen ein bisschen weltoffener sind. Ja, und im Privaten ist es wirklich so, dass es eher in den jüngeren Jahren war und ich jetzt so in meinem Alltag denke ich, mir so ein bisschen so eine Schutzmauer aufgebaut habe. Also weil ich letztendlich auch von Menschen umgeben bin, die das dann eher respektieren. Und im Beruflichen denke ich auch, ja, der Begriff Volljurist einen auch schützt. Aber würde ich jetzt auf Wohnungssuche gehen, also da kann ich jetzt auch so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Vor 2 Jahren habe ich mit meinem Freund eine Wohnung gesucht und ich habe den Text geschrieben. Ich habe aber gesagt, bitte schick du ihn ab, weil dein Name klingt vielleicht ein bisschen seriöser. Und bei mir belassen wir es einfach nur bei der Bezeichnung Rechtsreferendarin. Vielleicht haben wir dann dadurch ein bisschen mehr Hoffnung, wie wenn ich jetzt die Bewerbung abschicke.
Witzig. Ich schreibe immer, wenn ich auf Wohnungssuche bin, nicht rein Anwältin. ich schreibe immer rein Pressesprecherin. Und dann nicht wo. Weil ich habe immer das Gefühl, dass führt dann zu Diskriminierung, weil alle Angst haben, oh Gott, ein Anwalt, nee. Und der Witz ist ja, der Anwalt ist ja in eigener Sache total unmotiviert. Das heißt, ich würde ja nie freiwillig irgendwie da einen Case aufmachen, wenn sich's irgendwie vermeiden lässt, weil ich mache das ja den ganzen Tag, brauche ich ja da nicht auch noch. Du hast aber einen anderen spannenden Punkt genannt, Finita, weil du sagst, europäischer Migrationshintergrund. Ich habe gerade mit einer ganz, ganz lieben Kollegin gesprochen, die stammt aus Griechenland. Und die ist regelmäßig Opfer von diskriminierenden Äußerungen. Und ich bin aus allen Wolken gefallen, weil ich mir das nicht vorstellen konnte. Also, dass tatsächlich auch europäischer Migrationshintergrund zum Problem werden kann. Deswegen habe ich jetzt mal nachgefragt, wie das bei dir privat aussieht. Und Armine, vielleicht kannst du das ergänzen. Glaubst du, es gibt nochmal einen Unterschied in der Diskriminierung, je nachdem, woher ich komme?
Ja, auf jeden Fall. Also tatsächlich nehme ich das auch so wahr und bekomme das auch so durchs Netzwerk geschildert. Bei mir ist lustigerweise eher die gegenteilige Erfahrung, die Finita gemacht hat. Also ich bin in Hannover aufgewachsen, in der Großstadt, hatte als Kind in der Schule eher weniger Diskriminierungserfahrungen gemacht und bin dann ja zum Studium nach Jena gewechselt, was ja dann wirklich für mich aus Hannover kommt, eine ganz andere Umgebung war und dort eben mich zum ersten Mal wirklich anders gefühlt habe durch diese ganzen Fragen, aber eben auch unabhängig von diesen Fragen hört man dann plötzlich irgendwie im Kreis der Studierenden oder mit Leuten, mit denen man irgendwie unterwegs ist, die Ölaugen oder irgendwelche anderen Begriffe. Und wenn man dann ins Gespräch geht mit den Personen, heißt es dann, ja, Armine, so Ausländer wie dich meinen wir ja nicht. Was halt echt in vielerlei Hinsicht schon bedenklich ist, solche Sätze. Und ja, und dazu muss man natürlich sagen, vieles ist auch wieder ein Gefühl. Wir hatten das auch bei einer Veranstaltung, da hatte ein Kollege das ganz gut auf den Punkt gebracht. Man weiß es am Ende nicht, ne? Also wenn ich mich für eine Wohnung in Hamburg bewerbe mit meinem Namen und da ist nun mal Husseini Anzereski, dann weiß ich nicht, ob es daran liegt, dass ich Anwältin bin. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass der Wohnungsmarkt in Hamburg einfach Horror ist. Ich weiß eben auch nicht, ob es nicht auch an meinem Namen liegt, ne? Da gibt's ja schon Studien dazu, die vergleichen und dann schickt jemand dasselbe ab mit irgendwie Müller oder Meier und da sieht man dann schon, dass da die Rückmeldungen einfach deutlich häufiger sind. Aber ich persönlich kann es nicht immer sagen, ne? Findet mich jemand zu laut oder mag mich jemand nicht, weil ich so aussehe, wie ich aussehe? Das schwingt natürlich immer irgendwie mit, wenn man eine bestimmte Migrationsgeschichte hat. Und zudem, dass es da so Abstufungen gibt, ich nehme das ganz oft wahr, von insbesondere türkischer Migrationshintergrund ist irgendwie in Deutschland sehr unbeliebt, in Anführungsstrichen. Da machen Kolleginnen wirklich viele Diskriminierungserfahrungen, wenn die das berichten. Und ja, wirklich so Sachen auf der Straße einfach angesprochen werden, geh doch zurück in die Türkei, das Kopftuch wird dir runtergerissen, wenn du irgendwie auch noch Merkmale bei dir trägst, du kommst nicht in irgendwie, einfach nur weil man so ein bisschen dunkler aussieht, kommt man nicht in Diskotheken rein, und neben dir kommt dann aber der blonde Typ, der genauso eigentlich vom Dresscode angezogen ist wie du, kommt dann plötzlich nach dir rein. Das sind schon Geschehnisse, die tagtäglich leider bis heute noch passieren und uns auch zugetragen werden.
Was ich spannend, also wir meinen ja nicht solche Ausländer wie dich, finde ich ja schon, ich bin fast hinten übergefallen. Was ich ja ganz spannend finde, ist, wenn man so mit der breiten Masse diskutiert, über das Thema, weil das ja momentan einfach allgegenwärtig ist, wird ja auch durch die Medien wahnsinnig gepusht seit den Enthüllungen von Korrektiv, dass viele überhaupt keine Vorstellung davon haben. Das hattest du vorhin auch schon angedeutet, Amine, wie viele Menschen Migrationshintergrund haben, weil sie sich nicht damit befassen, was Migrationshintergrund eigentlich faktisch bedeutet. Und es gibt eine ganz gute Definition beim Statistischen Bundesamt. Und da steht, dass jeder Migrationshintergrund hat, der in den direkten Vorfahren zumindest eine Person hat, die nicht in Deutschland geboren ist. So, das heißt, ich heiße Janine Meyer, meine Mutter heißt Chantal, mein Papa heißt aber Tonio und kommt aus Spanien, dann bin ich schon mit drin, obwohl ich hier geboren bin und vielleicht mein Vater den Namen meiner Mutter angenommen hat. Also ich finde das ganz, ganz interessant, dass viele Menschen darüber gar nicht nachdenken, was eigentlich Migrationshintergrund bedeutet und wie viele Menschen das sind. Wenn man das mal in absoluten Zahlen hochrechnet, finde ich das ganz erstaunlich. Und würde man remigrieren, alles mit mit Migrationshintergrund, dann wäre über ein Drittel in Deutschland, wahrscheinlich mehr, einfach weg. Finde ich immer ganz bemerkenswert. Weil du vorhin, Amine, so berichtet hast, ach, man kriegt da manchmal so komische Fragen. Ich habe unlängst eine ganz spannende Diskussion auf Social Media verfolgt, auch selber mitdiskutiert. Da ging es darum, dass jemand gesagt hat, mir geht's tierisch auf den Keks, wenn ich immer gefragt werde, wo ich eigentlich herkomme, weil das diskriminierend ist. Und ich bin da manchmal wie so ein, ja, Naivchen und denk immer so, ja, aber ich frage das auch ganz, ganz oft, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass es ein ganz toller Anknüpfungspunkt ist für Gespräche. Deswegen würde ich jetzt zum Beispiel bei Fenice, bei dir, würde ich mir überhaupt nichts dabei denken, wenn du sagst, ja, so, ich heiße so und so, würde mich tatsächlich einfach ehrlich und aufrichtig interessieren, wo genau kommst du her, Klammer auf, weil ich zum Beispiel Italien total liebe. Und vielleicht können wir heute ein bisschen zur Aufklärung beitragen. Wie seht ihr denn diese Frage? Oder kommt es drauf an, wie die gestellt wird? Fenice, du vielleicht zuerst.
Ja, ich finde, es kommt immer zunächst einmal auch auf den Kontext an. Also was ich finde, teilweise echt gar nicht geht. Also das ist natürlich für mich persönlich. Also wir haben über diese Frage auch im Netzwerk auch öfters diskutiert. Und es gibt manche, die finden das cool, weil man dann so ein bisschen Interesse zeigt und so ein bisschen halt so neugierig ist und sich wirklich mit der Person beschäftigen will. Ich habe das manchmal sowohl im Beruflichen als auch im Privaten, dass ich mir dann denke, okay, ich werde nicht als Deutsche akzeptiert. Und das ist etwas, was vielleicht damit zu tun hat, dass, wie ich schon anfangs meinte, ich bin in einem kleinen Dorf aufgewachsen, man war dann schon immer so ein bisschen der Outsider, diejenige, dessen Eltern nicht so perfekt Deutsch konnten. Ich hatte auch so in der Grundschule noch ein bisschen meine Probleme mit der deutschen Sprache. Und das triggert vielleicht etwas in mir persönlich, was vielleicht bei anderen, die vielleicht eine andere Erfahrung gemacht haben, natürlich was anderes macht. Und vielleicht nur so als Tipp, aber das kann ich natürlich jetzt auch nicht als allgegenwärtigen Vorteil sagen. Also, dass wenn man das dann so macht, das auf jeden Fall nicht blöd ankommt, ist, dass man vielleicht dann nicht so fragt, okay, wo kommst du denn her oder wie kommst du denn wirklich her? Weil also ich beispielsweise, ich bin in Deutschland geboren, okay, ich habe ein Jahr in Italien gelebt in meiner Kindheit. Das heißt, ich habe auch wirklich mal in Italien gelebt. Aber es gibt natürlich auch Menschen, die vielleicht auch nach Deutschland geflohen sind oder die vielleicht eher auch was Negatives mit ihrem Herkunftsland in Anführungszeichen, also eher so negative Erfahrungen haben. Und die wollen dann vielleicht auch gar nicht mehr damit identifiziert werden und vielleicht dann auch wirklich einfach als deutsche Staatsbürgerin auch wahrgenommen werden. Und dann ist es vielleicht eher so ein bisschen, okay, was bedeutet dein Name? Also beispielsweise bei mir, wenn Leute sowas fragen würden, würde ich natürlich von mir aus sagen, ja, es ist so die italienische Bezeichnung für Phönix, ja, ist ein italienischer Name und da könnte man vielleicht eher auf natürliche Art und Weise vielleicht ein Gespräch darüber eröffnen und da auch vielleicht Kontext, so im Beruflichen, vielleicht nicht als erste Frage. Vielleicht, wenn man so ins Plaudern kommt und es einen wirklich interessiert und so. Ich würde vielleicht einfach nur so, wie gesagt, was es bei mir ist, aber da kann natürlich Amine auch gleich gerne was anderes berichten. Das triggert einfach die Position, mich als Teil der deutschen Gesellschaft zu sein oder das halt so ein bisschen in Frage zu stellen. Und ja, genau. Aber ich weiß, dass andere das natürlich auch anders wahrnehmen können.
Ich finde das ein super Tipp, dann einfach an den Namen anzuknüpfen. Das werde ich mir mal merken. Ich wüsste gar nicht, bei welcher Gelegenheit man diese Frage als erste Frage stellen würde, im beruflichen Kontext schon gar nicht. Sondern wenn man da irgendwie auf einer Konferenz oder was auch immer ist, wird ja immer eigentlich zuerst nach der Tätigkeit gefragt oder für wen du arbeitest oder was du genau machst. Und ich finde, das hat ich so wahrgenommen, dass es immer ein ganz guter Brückenbauer ist, wenn du die Konversation fortsetzen willst. An irgendeinem Punkt kommt das immer. Ich werde mir das unbedingt merken. Das mit dem Namen finde ich richtig, richtig gut. Vielleicht magst du noch ergänzen, Armine, und gleich noch eine Anschlussfrage, über die könnt ihr ja schon mal nachdenken. Ich werde tatsächlich, wenn ich auf einer Konferenz außerhalb Berlins bin, ja auch oft gefragt, und wo kommst du her? Mag?
Ja.
Also so, und ich überlege tatsächlich jedes Mal, ob ich sage, naja, eigentlich komme ich aus Bayern, aber ich wohne jetzt in Berlin. Ich weiß, es ist naiv und kann man wahrscheinlich nicht vergleichen, aber kann es nicht auch sein, dass diese Frage manchmal in der persönlichen Wahrnehmung einen Subtext bekommt, die sie gar nicht hat oder den sie gar nicht hat?
Absolut. Also deshalb finde ich die Frage auch so furchtbar schwierig zu beantworten. Es kommt nämlich wirklich auf den Kontext an. Lustigerweise frage ich auch ganz oft, wo jemand herkommt. Und das wird von jemandem natürlich irgendwie bei mir eher weniger wahrgenommen als irgendwie diskriminierend gemeint. Aber wie Finice ja schon gesagt hat, wenn jemand mich fragen würde, Armine, wo kommst du denn her? Und ich sag ja, aus Deutschland, in Grunau geboren. Dann würde ich es dabei gerne belassen wollen, weil damit habe ich meine Antwort gegeben in dem Moment.
Ja.
Und ich nehme wahr, dass ganz viele wirklich fragen, ja, aber wo kommst du denn wirklich her? Oder du siehst denn anders aus? Und ich finde tatsächlich dann die Frage des Namens, man muss das wirklich, auch da kommt es nämlich auf den Kontext an. Wenn ich das manchmal gefragt werde, denke ich mir so, okay, ist das jetzt eine schöner, verpacktere Frage, um nachzufragen, wo ich eigentlich wirklich herkomme? Mhm. Also auch da sollte es nicht irgendwie so von hinten rum rüberkommen, okay, jetzt versuche ich es über den Namen. Oder wo kommen deine Eltern denn her? Und dann kriegt man plötzlich so Folgefragen, obwohl man die Frage ja schon im ersten Moment beantwortet hat und damit die Antwort gegeben hat, wie ich mich irgendwie in dem Moment fühle. Wir haben aber auch Menschen im Verein, im Netzwerk, die wirklich bewusst sagen, ich finde das total toll, wenn mich das jemand fragt, weil das bei mir irgendwie die Möglichkeit eröffnet, über meine Migrationsgeschichte ein bisschen zu berichten und einen kulturellen Austausch stattfinden zu lassen. Also das ist wirklich echt kontextabhängig, ob ich das Gefühl habe, dass jemand da irgendwie mir das Gefühl geben möchte, anders zu sein und vielleicht mehrmals nachfragt. Ansonsten finde ich persönlich die Frage eigentlich auch, wenn sie nicht direkt als erstes gestellt wird, auch sehr nett und gibt immer eine Möglichkeit, eine Brücke zu schlagen zu so ein bisschen interkulturellem Austausch.
Das finde ich auch. Und gerade wenn man sich so ein bisschen für den Rest der Welt interessiert, ist es für mich immer total toll zu hören, wenn jemand noch viel Kontakt hat zu dem Land seiner Wurzeln und dann ein bisschen erzählen kann. Weil ich dann vielleicht auch wieder eine Idee habe, wo ich mal hinreisen will, was ich mir mal anschauen will. Und ich bin ganz ehrlich, ich frage einfach auch schon wegen dem Podcast. Wenn ich eine Kollegin oder einen Kollegen kennenlerne und der Nachname gibt so ein leichtes Indiz, ich frage ganz gezielt nach und sage, ich hoffe, ich darf dich jetzt fragen, bist du in Deutschland geboren oder nicht? Weil wenn du Migrationshintergrund hast, würde ich super gern im Podcast mit dir drüber sprechen, um das sichtbar zu machen. Weil ich immer wieder von Zuhörerinnen und Zuhörern die Bitte kriege, hey, ihr macht ja nie was mit Kolleginnen mit Migrationshintergrund. Und dann kann ich aber hinterher jedes Mal sagen, doch, und zwar in Episode, zack, 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 weil ich glaube, es ist ein Bedürfnis da, das sichtbar zu machen und ich habe das Bedürfnis selber auch, weil mir so ein Herzensanliegen ist zu zeigen, ey, Anwaltschaft ist super bunt, super divers, super vielfältig und deswegen frage ich tatsächlich regelmäßig nach, aus zwei Gründen, eben wegen dem Podcast und weil ich immer schöne Geschichten aus anderen Ländern hören will. So, ihr seid aber, auch wenn ihr selbst Gott sei Dank nicht so ganz krass regelmäßig Opfer von Rassismus seid, ihr seid mit dem Thema nicht alleine. Und deswegen gibt es ja das Netzwerk multikultureller Juristinnen. Finica, wie lange gibt's den Verein schon und wer hat ihn, warum, zu welchem Zweck gegründet?
Ja, die erste Stunde des Vereins war im Spätsommer 2020. Es war während einer Veranstaltung des DJB und während dieser Veranstaltung wurde über eine Studie aus dem Jahr 2018 berichtet, die die Diskriminierung von Frauen in mündlichen Prüfungen aufzeigte. Und diese Studie stellte aber auch darüber hinaus auch fest, dass Absolventinnen mit Migrationshintergrund oder ausländisch klingenden Namen noch deutlich unfairer benotet wurden. Und es zeigte auch auf, dass Menschen mit Migrationshintergrund oder ausländisch klingenden Namen mit deutlich geringerer Wahrscheinlichkeit ein Prädikatsexamen erreichen konnten. Und unsere zwei Gründerinnen, Dr. Abir Haddad und Elif, haben an dieser Veranstaltung teilgenommen. Und ihnen wurde dann klar, dass es bis zu dem Zeitpunkt noch keinen Verein gab, der die Interessen von Juristinnen mit Migrationsgeschichte vertritt. Wie dann so ein bisschen wie der DJB natürlich während dieser Veranstaltung so ein bisschen halt die Diskriminierungserfahrung von Frauen belichtet hat, haben dann Abir und Elif dann so ein bisschen das Bedürfnis gesehen, okay, es muss einen Verein geben, der dann quasi als Safe Space für Menschen mit Migrationsgeschichte dient. Und somit startet die Initiative, also erst mit einer kleinen Gruppe, das lebt ja dann auch von Mund-zu-Mund-Propaganda. Und seit dem Jahr 2021 ist das Netzwerk auch ein eingetragener Verein.
Und welche Ziele verfolgt ihr konkret, Armine? Klar, Unterstützung, Netzwerken, Support, aber welche Ziele genau?
Genau, tatsächlich haben wir eine Discord-Gruppe für alle Mitgliederinnen, wo wir uns gegenseitig austauschen und da gibt's ganz viele Untergruppen, eben um auch dieses Netzwerk zu schaffen, wo man konkret Fragen stellen kann, ob es eine Art Stellenbörse ist, ob es sowas ist wie, ich bin neu in Berlin, ich möchte mich ganz gern vernetzen oder habt ihr schon zu dem und dem Punkt Erfahrungen gemacht, hat jemand schon LLM hier und dort gemacht und kann dort berichten, also tatsächlich dieses Netzwerk, von dem wir leben, weil eben viele wirklich in erster Generation hier studieren, kein oder wenig eigenes Netzwerk haben und eben auch schauen möchten, Menschen finden, die ein bisschen ähnlich sind und ähnliche Erfahrungen vielleicht gemacht haben oder eben auch dieselbe Sprache sprechen können, noch eine andere Muttersprache und da noch ein anderer Austausch stattfinden kann. Und ja, dann eben auch ganz großer Punkt Sichtbarkeit von Menschen mit Migrationsgeschichte in juristischen Berufen. Das fehlt tatsächlich, finde ich, insbesondere natürlich in der Justiz, aber wir versuchen damit Vorbilder zu schaffen und zu zeigen, es ist möglich. Es ist nicht nur so, dass die Putzfrauen aussehen wie ihr, wenn ihr irgendwie zur Schule gegangen seid oder an der Uni, sondern auch die Professorin sieht so aus und hat diese und jene Migrationsgeschichte. Auch die Partnerin hier in der Großkanzlei sieht so aus. Also da so ein dieses Bewusstsein, das Narrativ zu ändern, wie du es ja auch gesagt hast, dass das eigentlich ein Marktvorteil ist, so eine Zusatzqualifikation, was ja aber leider gleichzeitig auch in der Gesellschaft ein Diskriminierungsmerkmal ist und nicht von allen als Zusatzqualifikation wahrgenommen wird.
So, und wie setzt ihr an, um diese Ziele zu erreichen? Ich weiß, ihr organisiert Veranstaltungen, ihr seid super aktiv auf Social Media, eure Kanäle verlinke ich mal, Homepage auch. Ihr bietet aber auch Mentoring an, habe ich gesehen. Finica, erzähl doch mal so ein bisschen vielleicht von dem Mentoring. Wer kann sich an euch wenden? Zu welchen Themen bekommt er Support und wie genau sieht der Support aus?
Ja, dadurch, dass wir ja auch ein Netzwerk sind, was gerne netzwerken möchte, war natürlich das Mentoring-Programm seit Beginn dabei und halt auch ein Grundstein von unserem Verein. Und unser Mentoring-Programm richtet sich an Studierende. Das heißt, wir wollen versuchen, Studierende das mitzugeben, was sie vielleicht von zu Hause eher nicht haben und zudem auch noch vielleicht das Netzwerken halt so früh wie möglich halt beizubringen. Also wir sind natürlich jetzt halt nicht unendlich viele Leute, aber wir versuchen halt natürlich immer zu wachsen und immer größer zu werden und mehr Sichtbarkeit zu schaffen. Und das, was wir deswegen schon jungen Menschen mitgeben wollen, ist, dass sie dann einfach von diesem Netzwerk so früh wie möglich halt auch profitieren sollen. Und das Mentoring-Programm startete jetzt im April schon in die dritte Runde. Also da sind wir sehr stolz darauf, dass es wirklich gut ankommt und immer mehr Studierende davon auch erfahren und das dann auch nutzen. Und wir bieten dann sowohl Einzel- als auch Gruppen-Mentoring an, also je nach Bedürfnisse der Studierende. Also man bewirbt sich bei uns dann immer im Herbst, also so im Wintersemester und im Sommersemester ist dann dieses Mentoring-Programm dann ausgedichtet. Das endet offiziell dann Ende September. Aber natürlich stehen wir dann ab da dann immer weiter noch im Austausch und in Kontakt. Und ja, es ist dann sehr auf die individuellen Interessen dann ausgerichtet. Also je nachdem, ob die Person dann eher Studientipps oder Lerntipps oder Tipps zur Examensvorbereitung bekommen möchte oder vielleicht auch schon über Praktika nachdenkt. Ich weiß, wo man sich bewerben soll, wie man sich bewerben soll, dass vielleicht man über den Lebenslauf durchliest und also so ein bisschen vielleicht so Tipps und Tricks, die man vielleicht ja, wie gesagt, von zu Hause mitbekommt oder Empfehlungen von der Tante oder dem Großonkel am Esstisch oder sowas. Und das wollen wir so ein bisschen einfach auffangen und da ein bisschen zur Seite stehen. Und deswegen die Themen, ich kann jetzt selbst nicht sagen, also ich glaube auf jeden Fall also fachlich, aber auch persönlich, falls vielleicht auch irgendwie eine Diskriminierungserfahrung irgendwie gemacht wurde, ist man teilweise vielleicht auch als junger Mensch auch ein bisschen verängstigt und weiß nicht so genau, was man dann machen soll. Und dann hat man einfach vielleicht eine Person, die das sehr gut nachvollziehen kann und einen dann helfen kann.
Ja, man ist ja manchmal in Situationen, also ich kann es ja eher von außen dann beobachten, spontan manchmal völlig überfragt, wie man sich verhalten soll. Und da ist es ja vielleicht auch ganz wichtig, sich auszutauschen und Tipps zu bekommen. Und ich finde, euer Mentoring-Programm kenne ich jetzt nicht, aber ich habe ein bisschen was drüber gelesen und ich finde das super wichtig und richtig klasse. Und ich glaube, dass möglichst viele sich Zeit dafür nehmen sollten, bei so einem Programm zu unterstützen. Ich mache das ja auch bei Legally Female und ich glaube, es zeichnet ein gutes Mentoring-Programm auch aus, dass jeder da den Support bekommt, den er eben in diesem Moment gerade braucht. Also ganz egal, ob es jetzt eher Studientipps sind, die kann ich heute nicht mehr geben, oder eben, ob es um Durchsetzungsfähigkeit im Alltag geht oder um Selbstführung oder ähnliches. Finde ich richtig klasse, dass ihr das macht. Ihr habt aber auch diverse Events immer und immer wieder. Für die bist unter anderem du zuständig, Amine. Was sind das für Veranstaltungen? Zu welchen Themen? Für welche Adressaten?
Also tatsächlich ganz unterschiedlich im Hinblick auf die Adressaten. Also es richtet sich tatsächlich an Juristinnen in jedem Stadium, auch im Stadium der Ausbildung. Also Studierende, Berufsanfängerinnen, Referendare, aber eben auch schon länger Berufstätige. Und die Veranstaltungen sind super unterschiedlich. Also wir hatten jetzt eine Veranstaltung Barrierefrei Jura studieren. Da haben zwei Menschen, die Jura studieren, mit Sehbehinderung berichtet aus ihren Erfahrungen. Das war super interessant, das wirklich auch mal aus einem anderen Blickwinkel sich anzuhören, was da für Diskriminierungserfahrungen auch natürlich gemacht werden im Hinblick beispielsweise, dass diese Backtexte, die als barrierefrei beschrieben werden, nicht als wirklich barrierefrei wahrgenommen werden, weil da dann irgendwelche Ziffern oder so in dieser Blindenschrift, wenn man das liest, dazwischen sind. Ne? Also ganz wirklich super interessante Einblicke, aber auch ganz klassisch Großkanzlei versus Boutique hatten wir schon, Vorstellung, Berufsbild, Syndikus, Anwalt. Wir haben bald eine Veranstaltung zur Kanzleigründung und stellen so ein bisschen eine Partnerschaftskanzlei und eine Einzelkanzlei gegenüber. Also super, super unterschiedlich und im Schnitt ungefähr einmal im Monat eine Veranstaltung. Und wir bewerben die meistens immer auf LinkedIn, Instagram. Und wir sind neuerdings auch, um die Plattform jetzt nicht nur den Rechten zu überlassen, auch auf TikTok aktiv und hoffen auf ganz viele Follower. Also die, die uns noch nicht folgen, sehr gerne auf LinkedIn, Insta und TikTok folgen.
Ich verlinke alle Kanäle natürlich in den Shownotes. Und da wir schon beim Thema Sichtbarkeit sind, ihr wollt ja immer sichtbarer werden, immer mehr Mitglieder haben. Wer kann denn bei euch Mitglied werden? Wie kann man euch supporten? Wofür genau sucht ihr Unterstützer und Unterstützerinnen? Felicia, rühre mal die Werbetrommel.
Ja, sehr gerne. Also zunächst einmal, wer bei uns Mitglied werden kann und wie man Mitglied werden kann. Also jeder, der Jura studiert oder studiert hat und sich als multikulturell empfindet, geht einfach auf unsere Webseite. Dort findet man den Mitgliedsantrag, füllt ihn aus und schickt ihn dann an unsere E-Mail-Adresse, an die info@nmkj.de. Und abgesehen von, also Mitglied werden, kann man natürlich bei uns auch sich aktiv ehrenamtlich einsetzen. Wir arbeiten da in verschiedenen Teams, um das alles aufzustellen und Content zu liefern, was man so auf Social Media sieht. Also wir arbeiten im Team Social Media, im Team Events, im Team Mentoring und im Team Public Relations, um ein bisschen so das alles zu schaffen, was man jetzt so sehen kann. Und auch für alle nicht multikulturellen Juristinnen, da freuen wir uns natürlich immer über jeden Follower auf Instagram, LinkedIn und TikTok oder auch einfach auf Likes zu unseren Beiträgen, weil man dadurch unsere Sichtbarkeit einfach erhöht und wir leben noch von Mund-zu-Mund-Propaganda und deswegen bringt schon ein Like bei uns schon sehr viel. Und ich denke, dass auch unsere Social-Media-Kanäle und deren Content auch für nicht multikulturelle Juristinnen interessant sein kann. Und ja, wir sind halt auch ein ehrenamtlicher Verein und ein gemeinnütziger Verein, deswegen freuen wir uns auch über jede finanzielle Spende. Da findet man auch alle Infos auf unserer Webseite. Und als kleiner vielleicht Aufruf, wir suchen immer Kooperationspartner, vor allem das Events-Team, was Amine leitet. Also falls es ein Unternehmen oder eine Kanzlei da draußen gibt, die gerne das Thema Vielfalt anpacken soll, dann kann uns jeder immer jederzeit kontaktieren. Also wir achten schon darauf, dass natürlich halt wirklich ein authentischer Wille besteht, das Thema Diversity anzupacken. Und wir freuen uns natürlich auch noch darüber hinaus, falls es Kanzleien und Unternehmen gibt, die die Multikulturalität schon ausleben und vielleicht einen Counsel oder eine Partnerin haben, die Migrationsgeschichte haben, einfach uns kontaktieren und in den Austausch kommen, weil wir sind ein Netzwerk, was wächst und je mehr wir sind, desto sichtbarer werden wir. Also wie ihr seht, ganz viele Möglichkeiten und Wege, um uns zu unterstützen.
Genau, dem Aufruf schließe ich mich an, wenn ihr selbst Migrationshintergrund habt und vielleicht ein Testimonial werden wollt auf Social Media oder wo auch immer oder konkret unterstützen, meldet euch direkt, guckt in die Shownotes, da ist alles verlinkt. Oder wer mit mir schon connected ist und möchte, kann mich auch gerne anschreiben. Ich leite es alles weiter. Und Leute, wenn ihr fertig seid mit dieser Folge, wenn ihr sie zu Ende gehört habt, dann marschiert bitte sofort auf Social Media und auf jedem Kanal bitte Abos dalassen, Likes und vielleicht auch ein paar nette Kommentare. Die tragen nämlich auch zur Reichweite und Sichtbarkeit bei. So, jetzt lasst uns noch ein bisschen über die Infos, die Erfahrungsberichte sprechen. Ihr sitzt in eurem Netzwerk quasi direkt an der Quelle. Und ich möchte gern dieses Gespräch nutzen, um ein bisschen zu sensibilisieren, Probleme sichtbar zu machen. Und ich nehme mich da gar nicht aus. Ganz oft erzählen mir Menschen ja von irgendwelchen Erlebnissen und ich falle dann aus allen Wolken, weil für mich sowas absolut nicht vorstellbar ist, dass einem sowas passieren kann. Vielleicht einfach auch nur, weil ich es gewohnt bin, in einem ganz bunten Umfeld zu arbeiten, immer schon. Und ich persönlich die Menschen um mich rum auch immer einteile nach, finde ich blöd und finde ich nicht blöd und nicht danach, wo sie herkommen, wie sie aussehen, woran sie glauben oder ja, was sie für Vorlieben haben. Was sind denn so die typischen Vorfälle, die euch geschildert werden und sind das häufiger Vorfälle aus dem beruflichen oder aus dem privaten Bereich, Amine?
Tatsächlich sehr unterschiedlich. Wir sind ja nun mal das Netzwerk multikultureller Juristinnen. Das heißt, es werden uns allerdings schon mehr Diskriminierungserfahrungen aus dem beruflichen Bereich geschildert und da beispielsweise insbesondere in Bewerbungssituationen, dass dann Bewerberinnen Fragen gestellt bekommen, die eigentlich überhaupt nichts mit der Tätigkeit zu tun hatten. Wir haben das ja vorhin schon so ein bisschen angeschnitten und dann ist das wirklich so, dass dann viel gefragt wird, wo die Person denn eigentlich herkommt und dann, wie sie denn zu bestimmten Konflikten steht, die in diesem Land geschehen. Also, dass man da vielleicht wirklich ein bisschen Sensibilität schafft, dass bestimmte Fragen in Bewerbungssituationen tatsächlich eher verunsichern. Und ich würde eine Person, die einen deutschen Namen trägt, in einer ganz normalen Bewerbungssituation auch nicht fragen, wie sie denn irgendwie zum Zweiten Weltkrieg steht oder wie sie sich an sich politisch positionieren würde, was ja ohnehin sowieso Fragen sind, die eigentlich auch verboten sind im Rahmen eines Bewerbungsgespräches. Und beim privaten Bereich kommt es wirklich ganz stark darauf an, nehmen wir wahr, wie eine Person sich auch äußerlich gibt. Also bei den Kolleginnen, die ein Kopftuch tragen, ganz schlimme berichtet, die sie uns mitteilen. Also wirklich von Kopftuch wurde auf der Straße abgerissen, runtergezogen. Die überlegen sich Wege, wie sie nach Hause gehen, wo möglichst viele Menschen sind, damit sie irgendwie nicht Diskriminierungserfahrungen machen, angespuckt werden. Also wirklich Vorfälle, die ich selber mir schon kaum vorstellen konnte, so widerlich sind sie. Und bei Männern natürlich, wenn die irgendwie sehr dunkel aussehen, Bart tragen oder afrodeutsch sind, hören wir das auch sehr, sehr häufig, dass die angefeindet werden auf der Straße, dass in einer Gruppe von mehreren Menschen, dass sie da auch besonders schlimme Sprüche an den Kopf gehauen bekommen. Also das hängt tatsächlich sehr stark vom äußeren Erscheinungsbild ab, leider.
Ich find das unvorstellbar. Ich habe solche Berichte auch schon gelesen. Ich war noch nie Zeuge von so einer Untat. Ich finde es unfassbar und ich verstehe persönlich nicht, warum es jemanden stören kann, wenn jemand auf der Straße ein Kopftuch trägt. Es ist doch eine reine Äußerlichkeit, die demjenigen aber vielleicht viel bedeutet. Warum tangiert mich die? So, ich kann das überhaupt nicht verstehen. Ich hatte im Jurastudium ganz viele Kommilitonen mit Kopftuch in Bonn. Das war dann eine ganz, ganz normale Selbstverständlichkeit. Und ich habe da nie drüber nachgedacht. Das Einzige, was ich mich mal gefragt habe, wie lange braucht es, bis das morgens sitzt? Das finde ich tatsächlich, also es interessiert mich einfach. Aber warum bringt einen das zu einer persönlichen Äußerung so hasserfüllt oder gar zu einer körperlichen Übergriffigkeit? Ich kann das überhaupt nicht verstehen. Ich weiß nicht, woher das kommt. Ich nehme aber auch wahr, dass man durchaus Bundestagsdebatten verfolgen kann, in denen dann sowas gesagt wird wie Kopftuchmädchen, Messermänner. Mich schockiert das ganz furchtbar und es gab auch dazu eine ganz intensive Debatte auf Social Media zu einem Wahlplakat, gerichtet, glaube ich, an die weibliche Bevölkerung. Hatten Sie nachts schon mal Angst auf dem Nachhauseweg? Ich krieg's nicht wörtlich hin. Ich krieg den Slogan nicht mehr hin. Aber es bezog sich natürlich auch auf Männer mit Migrationshintergrund und dass Frauen sich nachts nicht mehr alleine auf die Straße trauen. Und dann gab's eine Riesendebatte darum, dass das ein unmögliches Statement ist. Und ich habe mich gefragt, wie kann man sich überhaupt drüber streiten, dass das unmöglich ist? Ich bin eine Frau, ich muss manchmal nachts unterwegs draußen sein. Und die einzigen wirklich schlimmen Erlebnisse, die ich hatte, keines lebensbedrohlich, das waren deutsche Mitbürger, ja, mit denen ich besonders unangenehme Erlebnisse hatte. Fand ich faszinierend. Und ich glaube, die meisten Frauen würden mir recht geben, wenn ich nachts alleine bin und höre hinter mir Schritte, dann ist mir der kulturelle Hintergrund der Person egal, wenn es ein Mann ist. Ich habe nachts draußen Angst, wenn ich allein unterwegs bin und es rennt ein Mann hinter mir her. Völlig egal, ob der blond ist oder nicht. Das finde ich ganz faszinierend, ja. Wie man das in diese Richtung drücken kann, das Thema. Und glaube ich, es geht an der Realität vorbei. Ich hoffe, das sind bei euch Ausnahmefälle, die ihr da schildert. Finisha, magst du noch ein bisschen ergänzen? Was ist bei dir so aufgeschlagen an Erfahrungsberichten?
Ja, also ich finde, das, was du jetzt gerade gesagt hast, bringt mich dann so zum Nachdenken, weil ich glaube, das Problem, was wir teilweise eher haben, ist, natürlich gibt es körperliche Übergriffe, wo man wirklich glasklar weiß, okay, das war jetzt eine Diskriminierungserfahrung. Aber ich glaube, das, was halt auch viele berichten, ist ein bisschen das Narrativ darüber oder halt die Stereotypen, die letztendlich trotzdem so in den Köpfen der Menschen ist, vielleicht nicht nur im Privaten, sondern halt auch im Beruflichen. Also sowas wie dann so, nee, ich meine ja nicht dich als Ausländer, sondern du bist ja ganz gut integriert, aber die anderen, so etwas ist halt auch schon so ein bisschen, manchmal finde ich ein bisschen schwierig. Und ich glaube, dass man da vielleicht irgendwie einfach denken muss oder überlegen muss, wie man halt einfach dieses Narrativ halt im Positiven verändern kann. Weil ja, also eine Erfahrung, die halt auch sehr oft berichtet wird von unseren Mitgliedern, und da kann ich mich auch mit einschließen, sind halt auch Diskriminierungserfahrungen in der mündlichen Prüfung. Und dabei läuft es halt nicht so ab, dass sie dann sagen, ja, du aufgrund von deinem Aussehen oder du aufgrund von deinem Namen oder deiner Staatsbürgerschaft oder sonst noch was, sondern ich glaube, dass da sehr oft, und ich finde, die mündliche Prüfung ist vielleicht manchmal so ein Schaubild dann für sowas, wie vielleicht dann Menschen wirklich tief innerlich denken. Also jetzt nur so als Disclaimer, es ist alles jetzt hier subjektiv berichtet. Wir können nicht in den Köpfen der Prüfer reingucken. Aber ich habe schon manchmal das Gefühl, dass, und vielleicht, das beantwortet vielleicht auch ein bisschen so deine Fragen, Steffi, dass man letztendlich, also in Anführungszeichen, Angst vor dem Anders-Aussehen oder Sein hat. Und dass man sich da irgendwie, immer wenn man sich da nicht so selbst damit identifizieren kann, man irgendwie immer so eine Hürde hat. Und ja, also in der mündlichen Prüfung, was wir da manchmal halt hören, also das ist ein Thema, was fast bei jedem Stammtisch oder jedem Event zwischen den Zeilen immer wieder aufploppt, ist, dass man entweder dumme, unpassende Kommentare im Vorgespräch hat, und das Vorgespräch sollte eigentlich dazu dienen, eigentlich so ein bisschen so die Stimmung lockerer zu machen, und dann ist man quasi angespannter als zuvor. So war es bei mir beispielsweise der Fall, wo ich mir echt dachte, okay, mit dem Prüfer vibe das heute bestimmt gar nicht, und so war das dann auch, bis hin zu unfairen Notenvergaben. Und da ist es natürlich auch wieder so, wir können natürlich nicht in den Köpfen der PrüferInnen gucken, aber was uns auch manche berichten, ist dann teilweise, dass Mitprüflinge überrascht waren, dass manche 1-2 Punkte weniger im Prüfungsgespräch bekommen haben als dann der Mitprüfling. Und der Mitprüfling kommt dann zu einem unserer Mitglieder und sagt, hey, ich dachte, wir wären irgendwie gleich gut, warum hast du denn jetzt irgendwie nur 7 gekriegt und ich 10 Punkte? Oder dass teilweise sogar auch ZuhörerInnen, die dann auch beim Aktenvortrag da war, also mit zuhören konnten und beim Prüfungsgespräch auch im Nachhinein zu Mitgliedern gehen und sagen, okay, ich dachte eigentlich, du wärst genauso gut wie XY, komisch, dass du weniger eine geringere Punktzahl bekommen hast. Und das ist natürlich etwas, was halt ja so schon ein bisschen belastend ist, weil ich meine, so eine Note im Jurastudium, das glaube ich keinen zu erzählen, ist halt auch sehr prägend. Und es ist schon sehr auffällig, wie oft Mitglieder von uns darüber berichten. Und sei es einfach auch nur so ein Unwohlgefühl, also wie auch Amin am Anfang meinte, wir wissen dann nicht, okay, liegt es auch nur daran, dass ich mich auch unwohler fühle. Aber deswegen hier auch vielleicht einfach ein Aufruf, dass einfach ja Volljuristen, die das können und das vielleicht auch beruflich irgendwie kombinieren können, dass, genau, also Juristen mit Migrationsgeschichte, die sich als multikulturell empfinden, auch Prüfer werden sollen, damit einfach diese Kommission diverser werden und vielleicht einfach mal einfach dieses Anfangsgefühl, dieses komische Gefühl am Anfang einfach schon mal wenigstens beseitigt ist und man dann einfach nur über das Fachliche reden kann.
Na, es wäre zumindest schön, wenn diese Prüfungskommission unsere tatsächliche Gesellschaft einfach widerspiegeln. Und die ist einfach bunt durchmischt, und das ist ja auch gut so. Was ich immer nicht begreifen kann, ich habe das schon ganz oft gehört und gelesen, ja, wahrscheinlich rührt das ein bisschen so von der Angst vor dem Andersaussehen her. Und das ist schon ein Punkt, den kann ich nicht nachvollziehen. Vielleicht, weil ich über sowas nicht nachdenke, weil ich hätten wir drei uns auf irgendeinem Kongress getroffen und ihr hättet jetzt kein Namensschildchen. Ich hätte keine Sekunde auch nur einen Gedanken dran verschwendet, ob die wohl hier geboren sind oder nicht. Weil ich finde auch ganz ehrlich, was ist deutsches Aussehen? Also da falle ich auch nicht drunter. Ich sehe jetzt auch nicht wirklich arisch aus. Böses Wort. Und ich finde das auch so irrational, Angst davor zu haben, dass jemand anders aussieht. Ich meine, ich sehe auch anders aus als die Masse, weil ich bin nur 1,56 Meter. Wobei, das ist ein schlechter Vergleich, weil vor kleinen Menschen muss man Angst haben. Das ist in der Tat so. Aber diesen Anknüpfungspunkt kann ich einfach nicht verstehen. Angst vor etwas haben oder vor jemandem haben, weil er anders aussieht. Das finde ich völlig absurd, und ich verstehe den Gedankengang oder dieses Gefühl, woher das kommt, kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Finde ich aber ein wichtiges Thema, und vielleicht habt ihr noch so ein paar Tipps, weil das sind ganz oft Situationen, glaube ich, in denen würden viele Menschen gar nicht wahrnehmen, dass sie gerade etwas tun, was dazu führt, dass sich das Gegenüber unwohl fühlt. Wir hatten es vorhin schon so ein bisschen mit der Frage eben, Wo stammt dein Name her oder was bedeutet dein Name? Gibt es da noch andere Tipps, die ihr uns geben könnt, um so ein bisschen zu sensibilisieren, damit man sich so ein bisschen mehr in die Situation reinversetzen kann? Was löse ich vielleicht mit einer Frage oder mit einer Anmerkung, die völlig unschuldig ist und von keinerlei Hintergedanken begleitet, dass ich damit nicht ein Unwohlsein auslöse? Amine.
Vielleicht genau das, was du gerade gemacht hast. Also klingt so banal, aber ich finde, wenn jemand mir sein Motiv schildert und mir irgendwie von Anfang an sagt, hey, irgendwie habe ich damit ein Problem, oder wenn jetzt jemand auf mich zukommen würde und sagen würde, Amine, mich interessiert eigentlich unfassbar, wo du irgendwie herkommst, um mit dir ins Gespräch zu gehen, aber wie spreche ich jemanden am besten darauf an, oder wie würdest du das wollen, dass ich dich darauf anspreche? Ich finde, in dem Moment, wo jemand zeigt, dass ihn das beschäftigt und dass er irgendwie lernen möchte oder mit mir in Austausch geht, stärkt das natürlich Empathie. Ich erwarte nicht von jemandem, der sich mit anderen Kulturen gar nicht auskennt oder nicht in meinen Schuhen steckt und weiß, wie es ist, noch irgendwie eine Migrationsgeschichte zu haben und auf bestimmte Aspekte angesprochen zu werden, dass er das automatisch irgendwie alles weiß, wie ich mich wohl in dieser Situation fühle, wenn ich eine Frage bekomme. Ich find's aber furchtbar schön, wenn mir jemand einfach sagt, was er irgendwie ganz gerne haben wollen würde und wie er das am besten machen sollte. Denn in dem Moment, durch diese Transparenz entmachtet man irgendwie diese Frage an sich, dass ich mich dann wirklich irgendwie großartig anders fühle, sondern eher verstehe, das ist gemeint, die Person möchte mit mir in Austausch gehen und Empathie entwickeln und möchte lernen und wissen, wie man es ansonsten machen soll. Und das ist natürlich super kontextabhängig, ne? Also kommt immer darauf an, wo man irgendwelche Diskriminierungserfahrungen macht oder wo man natürlich, für welche spezielle Situation man Tipps haben möchte. Ich würde wirklich dieses Kindersprichwort, was du nicht willst, dass man dir tut, das fügt auch keinem anderen zu, heranziehen. Und wenn du es nicht weißt, vielleicht einmal ganz kurz überlegen, wie es sich denn für einen selber anfühlt, wenn man aufgrund von einer Kopfbedeckung, die man gerne trägt, ständig angesprochen wird. Oder, keine Ahnung, aufgrund irgendwie seines äußeren Erscheinungsbildes, wenn man jetzt irgendwie eine andere Haarfarbe hätte oder einen dunklen Bart trägt, irgendwie nach einer Religionszugehörigkeit gefragt wird. Ich glaube, das hilft tatsächlich immer, immer sehr. Und für die natürlich Diskriminierungserfahrungen selber machen, würde ich oder selber erfahren haben, würde ich natürlich immer empfehlen zu schauen, dass man vielleicht Vertrauenspersonen findet im beruflichen Kontext, zu einer Ombudsperson geht, zum Betriebsrat, je nachdem natürlich, wo man arbeitet und wie der Kontext ist. Und ansonsten hilft immer ansprechen und aktiv nachfragen. Denn manches, was Menschen sagen, ist Gott sei Dank nicht so böse gemeint, wie es manchmal aufgefasst werden kann. Und da hilft ein gemeinsamer Austausch.
Das glaube ich auch. Austausch ist sowieso immer super wichtig. Ich nehme auch wahr, dass manches einfach auf Unwissenheit oder Gedankenlosigkeit basiert. Da ist schnell mal irgendwie eine Frage gestellt, bei der hat man sich gar nichts gedacht. Und wenn einem dann aber ein Hinweis gegeben wird, dann fällt plötzlich der Groschen und man sagt, ja, okay. Allerdings gibt es auch Äußerungen, die sind genauso böse gemeint, wie sie aufgefasst werden. Mhm. Finica, magst du noch ergänzen? Hast du noch so ein paar Tipps zur Sensibilisierung? Worüber könnten wir nachdenken? Wo könnten wir uns verbessern?
Ja, also ich finde, Amine hat schon den wichtigen Punkt getroffen, nämlich, dass man versucht, sich ein bisschen auch in die andere Person hineinzuversetzen. Also wenn man dann irgendwie merkt, okay, die Person will darüber auch gar nicht reden oder die Person sagt, ich komme aus Bochum, Punkt, so spricht man meinen Namen aus, Punkt, und sagt dann nichts mehr, dann sollte man auf jeden Fall nicht nachbohren, weil man weiß einfach nicht, was die Person für Erfahrungen schon gemacht hat, familiär. Es wird auch Gründe geben oder sonst noch was, warum man jetzt in Deutschland ist oder so. Und das weiß man natürlich nicht. Und deswegen, das ist halt einfach so ein bisschen nur so eine Frage, so ein bisschen vielleicht auch des Respekt gegenübers. Aber ich glaube, manchmal passiert es dann auch vielleicht bei Frauen so ein bisschen so die Frage so, oh, wann kriegst du Kinder? Und manche wollen darüber gar nicht reden, weil, ich weiß nicht, sie schon Fehlgeburten hatten oder gar keine Kinder kriegen wollen oder können oder sowas. Ich finde, das ist so ein bisschen so ein ähnliches Thema, wo man sich vielleicht dann, also vielleicht als Frau dann so sich in den Gedanken besser finden kann, einfach nur so ein bisschen so eine Parallele zu schlagen. Und deswegen ist es so ein bisschen schwierig. Aber natürlich, wenn halt dann irgendwie der Kontext passt oder wie die Fragen formuliert sind, so dass man aber auch die Person auch als solche weiterhin respektiert. Ich meine, es sind alle Mitglieder von uns, sind Jurastudenten, Referendare, Volljuristen, die hier arbeiten und sie sind Teil der Gesellschaft und wollen auch als solche wahrgenommen werden, weil einfach die deutsche Gesellschaft nicht diejenige ist, die in den 50er war. Sie ist jetzt viel diverser. Wir haben die Zahlen vorhin auch schon genannt und Menschen wie Amine und ich gehören zur deutschen Gesellschaft dazu und deswegen ist es klar, dass, wie ich mich vielleicht manchmal interessiere, wo hast du dein Kleid gekauft oder man über solche Sachen plaudern will oder ich habe gesehen auf Instagram, du hast ein cooles Gericht gekocht, dann interessiert es vielleicht einen, wenn ich sage, im Sommer bin ich wieder in Italien und dass man darüber plaudert, aber dass man trotzdem seine Daseinsberechtigung in Deutschland hat und ich glaube, der wunde Punkt wird sehr oft getroffen, wenn das so ein bisschen in Frage gestellt wird. Deswegen, wo kommst du wirklich her, trifft halt diesen Punkt, weil man akzeptiert er nicht, dass ich einfach, keine Ahnung, aus Bochum komme und einfach respektvoll miteinander umgehen. Aber ich glaube, das ist sowieso etwas, was man mit jedem Menschen machen sollte.
Das wollte ich auch gerade sagen. Und deswegen finde ich so das Beispiel mit Bochum, Punkt, bleiben wir einfach dabei. Das gilt eigentlich für jedes Thema und für jedes Gespräch. Du hast jetzt selber schon ein Beispiel genannt, aber während du angefangen hast zu berichten, hatte ich genau den Gedanken auch im Kopf. Ich habe jetzt nicht an das Thema Kinderkriegen gedacht, aber ja, genau das sind solche Momente. Und ich finde, es ist generell eine Frage des Respekts, wenn ein Gegenüber auf egal welche Frage kurz und knapp antwortet, dann ist da der Subtext dabei, ich möchte darüber nicht sprechen, egal welches Thema das gerade ist. Und das sollte sich sowieso jeder auf die Fahne schreiben, dass man generell zu jedem Thema ein bisschen Empathie für das Gegenüber hat. Und wenn das nicht reden will, dann will es nicht reden. So einfach ist das. Was manchmal nicht so einfach ist, und vielleicht habt ihr da für uns alle ein paar Tipps, gerade in einer Stadt wie Berlin, die U-Bahn ist voll, die Tram ist voll, da bekommt man schon mal mit, dass ein anderer Fahrgast einen saublöden Spruch gedrückt bekommt. Auch das auf Social Media. Dunja Halali hat ganz, ganz toll berichtet, was ihr passiert ist. Und sie wurde auch irgendwie, ich weiß nicht, was wurde gesagt, geh wieder nach Hause, du hast hier nichts zu suchen. Und dann ist diese Gruppe ausgestiegen aus der U-Bahn, glaube ich. Und sie hat dann berichtet, dass sie selbst so verdutzt war in dem Moment, dass sie gar nichts gesagt hat und hat sich hinterher wahnsinnig drüber geärgert, dass sie nichts gesagt hat. Und dann hat sie eben auch drüber gesprochen, dass sie es sehr schade fand, dass der Rest des vollen Waggons komplett teilnahmslos das einfach wahrgenommen hat und sich auch nicht im Geringsten mit ihr solidarisiert hat. Und das ist, glaube ich, eine Frage, die sich ganz viele Menschen stellen. Wenn ich sowas wahrnehme, wie verhalte ich mich denn dann? Habt ihr da Tipps? Es kommt ja wahrscheinlich auch auf den Kontext an oder auf die Situation. Amine?
Ja, zuallererst würde ich immer sagen, sich selber nicht in Gefahr bringen. Also klar, wenn ich jetzt in der Bahn bin und da sind Kameras und ich kriege mit, dass da irgendwie drei Personen eine Person angreifen oder verbal irgendwie belästigen, dann geht's wirklich immer darum, so ein bisschen die Gefährdung der Situation zu beobachten und zu schauen, ob ich mich unter Umständen selbst in Gefahr bringen kann, wenn ich einschreite. Ansonsten finde ich es aber super wichtig, auch was zu sagen, einzuschreiten, gegenzuhalten, zu sagen, was soll denn das? Weil wie das im Fall von Dunja ist, den du beschrieben hast, als Opfer ist man in dem Moment erstmal in einer Schockstarre, ne? Also, das geht ja vielen Opfern so. Das geht ja auch vielen Opfern von anderen Gewalttaten so, die jetzt nicht zwingend mit dem äußeren Erscheinungsbild zu tun haben. Und da hilft es ungemein, da rauszukommen, wenn natürlich in der Umgebung Menschen dagegenhalten und sich im Nachhinein auch als Zeuge anbieten. Natürlich vielleicht, um diese Person zu identifizieren. In den U-Bahnen gibt's mittlerweile schon Kameras, in den S-Bahnen auch, in den Bussen. Das hilft natürlich, wenn andere mitschildern können und berichten können, das ist tatsächlich vorgefallen. Diese Person wurde beleidigt oder diskriminiert. Und das dann tatsächlich auch polizeilich verfolgen zu lassen. Das finde ich super wichtig, um da auch mitzuteilen, das ist kein rechtsfreier Raum, das ist nicht erlaubt und ihr dürft das nicht machen und das wird auch geahndet und die Mehrheit sieht das anders und ihr seid eben nicht die Mehrheit.
Ja, und ich fand diesen Beitrag von Dunja so wichtig, weil er auch mal transportiert, warum sie selbst in der Situation gar nicht in der Lage war, irgendwas zu sagen. Und ich glaube, das kann man sich nicht vorstellen, dass du einfach im Alltag bist mit deinen Gedanken vielleicht irgendwo, wird dir sowas vor die Füße regelrecht gekotzt? Du brauchst ja erstmal einen Moment, um zu erkennen, ist das jetzt gerade echt passiert? Ist das gerade echt passiert? Und ich glaube, vielleicht, Finisha, magst du noch ein bisschen ergänzen, dass es immer eine gute Idee ist, dann Verbindung zu übrigen Menschen auch noch herzustellen. Also wenn du den Impuls hast zu sagen, ey, das geht jetzt gar nicht, was ihr hier macht, sich gleich Verbündete suchen, die aktiv ansprechen, weil ich glaube, dass der Mensch dazu neigt, erstmal zurückhaltend zu sein. Ich glaube, es sind ganz wenige, die von sich aus dann so aktiv und laut. Wenn du aber direkt adressiert wirst, angesprochen wirst, hey, komm, sag doch auch mal was, ne? Oder kommt mal ein bisschen ran, lass uns da mal ein bisschen hier vor unseren Mitfahrenden stellen. Ich glaube, dann hat man vielleicht eher Chancen. Was hättest du noch so für ergänzende Tipps?
Ja, also auf jeden Fall, ja, dieses Nicht-Wegschauen. Also natürlich weiß man dann teilweise nicht vielleicht, okay, was kann ich machen, was soll ich machen? Also auch da, was Amine meinte, sich definitiv nicht selbst in Gefahr bringen, weil das bringt absolut keinem was. Aber also vielleicht auch, als wenn man so Zeugin ist, also jetzt nicht selbst das Opfer, auch versucht, mit dem Opfer Augenkontakt irgendwie herzustellen. Und vielleicht, wie du auch so meintest, vielleicht jetzt auch in der U-Bahn oder wenn es auf der Straße ist oder, ich weiß nicht, man eine Polizeikontrolle beobachtet, wo man sich denkt, okay, hier läuft gerade irgendwie was schief, dann irgendwie Augenkontakt mit anderen Leuten, nicht wegschauen. Also man kann im Nachhinein ja immer dann noch zur Polizei gehen und Sachen berichten und sagen, ich habe das gesehen um diese Uhrzeit an dem Tag und nicht wegschauen ist schon viel und Augenkontakt mit anderen. Und in anderen Situationen, wo beispielsweise vielleicht dann auch es eher eine kleinere Gruppe ist, also vielleicht vor allem auch so im Privaten, wo man sich ja eigentlich kennt, auch ein bisschen nachzufragen. Also auch so ein bisschen, wie wir halt auch schon vorhin meinten, also Kontext ist super wichtig und manchmal werden auch Aussagen getroffen, die diskriminierend sind, egal wie sie gemeint sind. Aber dann ist es vielleicht wichtig, dass man irgendwie nachfragt, okay, wie war das gemeint? Hast du damit schon Erfahrungen gemacht? Also sowas wie eine Aussage, alle Ausländer nehmen uns die Arbeit weg oder alle Ausländer sollen raus. Und dann so, okay, aber warum? Wieso? Also dass man versucht, irgendwie nachzuhaken und vielleicht schnallt es die Person ja von selbst. Aber zumindest, wenn dann das Opfer zumindest sich halt verstanden fühlt von anderen, ist ja auch schon viel getan. Also wie Amine meinte, dass das nicht unbedingt die Mehrheit ist. Aber das Problem ist, dass manche Menschen mit solchen Aussagen lauter sind als die Mehrheit, die das eher nicht sagen würde. Und dass man versucht, das irgendwie zu durchbrechen, indem man einfach nachfragt, selber laut ist, selbst irgendwie dann vielleicht auch im Nachgang, wenn in der U-Bahn irgendwas passiert und die Person, die diese rassistische Bemerkung gemacht hat, dann ausgestiegen ist, man im Nachgang vielleicht zum Opfer geht und sagt, hey, alles gut, oder auch im Kleinen, das hilft schon mal, weil zumindest dann das Opfer nicht alleine gelassen wird mit seinem blöden Gefühl, sondern auch im Nachhinein was Positives passiert ist und das hilft es ja. Weil ich glaube, das Schlimmste ist dann, wenn Menschen, die Migrationsgeschichte haben, immer wieder nur negative Erfahrungen machen, aber nie dann auch mitbekommen, okay, es ist blöd, dass es diese negative Erfahrungen gibt, aber es gibt genug andere Leute, die das nicht so sehen. Und da muss man irgendwie versuchen, dagegen zu halten.
Aber das ist doch großartig. Da war doch jetzt wirklich für jeden Aktionsradius sozusagen was dabei. Wenn es meiner Persönlichkeit entspricht, dann kann ich gleich was sagen, Verbündete suchen. Oder wenn die Situation so ist, dass ich das Gefühl habe, hier sind nicht genug Personen, die mich dann unterstützen würden, dann warte ich, bis die Situation aufgeklärt ist und versuche dann nochmal mit den betroffenen Personen zu sprechen. Ich glaube, da ist für jeden was dabei. Also Leute, achtet drauf, achtet ein bisschen auf eure Mitmenschen und guckt nicht weg. Ich glaube, das ist sowieso der wichtigste Tipp überhaupt. Ich frage mich übrigens in letzter Zeit ganz, ganz oft, ob das Rassismusproblem, das wir definitiv in Deutschland haben, in den letzten Jahren größer geworden ist oder ob man es durch soziale Medien einfach nur stärker wahrnimmt und jetzt natürlich durch die jüngsten Presseberichte. Ich bin mir da gar nicht so sicher. Ich glaube, es ist von beidem so ein bisschen was. Wie würdet ihr das einschätzen? Ihr habt ja einen viel direkteren Blick durch euer Netzwerk, Amina.
Ja, also wenn ich mir die tatsächlichen Geschichten meines Vaters anhöre, dann merke ich schon, dass sich in den letzten 30 Jahren etwas getan hat. Also er hat im Unternehmen schon deutlich größere Diskriminierungserfahrungen gemacht, als ich sie jemals gemacht habe. Und bei uns ist es so, dass ich jetzt mitbekomme, wie unser Chef eine Kollegin fragt, was es denn mit dem Zuckerfest auf sich hat. Und wenn sie mal Zeit hätte und Lust, ihm vielleicht da so ein bisschen was zu erläutern, er würde sich total freuen, da ein bisschen mehr zu erfahren, ne? Und die Kollegin hat das auch super toll aufgenommen und hat sich darüber gefreut, dass da Interesse besteht und dass es eben nicht mehr so ist, wie teilweise noch vor 20, 30 Jahren, dass Kollegen, die jetzt beispielsweise gefastet haben, weil sie muslimisch sind, sich nicht trauen, das im Unternehmen überhaupt mitzuteilen, weil sie eben nicht möchten, dass auf diesen Hintergrund oder auf die Religion irgendwelche Rückschlüsse gezogen werden und sie dadurch vielleicht Opfer von Diskriminierung werden. Da glaube ich nämlich schon, dass sich vieles getan hat. Das sehen wir auch im Rahmen der Sichtbarkeit. Es gibt Partnerinnen mit Migrationsgeschichte in Großkanzleien. Es gibt auf wirklich Führungskräfte, die Migrationsgeschichte haben. Das ist nochmal ein ganz anderer Schnack geworden, als es quasi von vor 30 Jahren war. Allerdings nehme ich auch wahr, insbesondere wenn man sich anschaut, wie die Zahlen irgendwie auf TikTok sind, und was da tatsächlich für Gedanken gut geteilt wird, dass in den sozialen Medien und vielleicht auch bedingt durch die sozialen Medien so ein paar diskriminierende Sprüche wieder salonfähig geworden sind und irgendwie, glaube ich, auch diese Meinung entsteht, dadurch, dass natürlich diejenigen lauter sind, auch auf den sozialen Medien, die irgendwie pöbeln, der Rest sich ein bisschen zurückhält, dass da eine Mehrheit irgendwie entsteht und dadurch natürlich auch sich so ein bisschen so die anderen auch mitzieht, wie so ein Schneeballsystem, die es vielleicht im echten Leben an sich so gar nicht gibt, aber dadurch von diesen sozialen Medien in die echte Welt Begriffe getragen werden und Gedankengut und wieder so ein bisschen zurück zu von vor 40, 50 Jahren Frauenbild und irgendwie sehr deutsch geprägt, was mich echt bedenklich stimmt. Und da glaube ich schon, dass die Entwicklung, wie man das jetzt auch irgendwie gemerkt hat, durch ja die aktuellen Ereignisse, die sich irgendwie auftun, die sehr bedenklich sind.
Also ich bin da ganz bei dir. Ich nehme das auch wahr. Klar, eine bestimmte Ecke ist auf Social Media einfach unfassbar laut. Und am schlimmsten ist es wirklich auf TikTok. Also was ich allein an Kommentaren zum Teil kriege, unter Videos für das Grundgesetz. Also es ist immer dieselbe Reihenfolge. Es kommt immer erst Ampelbashing. Dann sage ich ja, es ging in dem Video aber nicht um die Ampel. Ja, die muss aber weg. Und dann kommt ganz, ganz oft, aha, sie sind also auch für Gruppenvergewaltigungen und für Clankriminalität. So, ja. Es ist unglaublich, was da geäußert wird mit, also viel schlimmere Dinge waren da noch dabei, mit einem, also durchtränkt von Hass. Kann man gar nicht anders sagen. Ich bin da immer wieder schockiert. Und ich verstehe auch nicht, warum einzelne Kanäle so wahnsinnig erfolgreich sind. Das sind dann solche, die Abschiebekalender und Ähnliches verlosen. Ich finde das wirklich schockierend. Und ich komme immer nicht zu einem Ergebnis, wenn ich überlege, wäre es nicht besser, wenn man würde TikTok einfach abschaffen? Das, glaube ich, wäre das Allerbeste. Aber ich glaube, solange es TikTok gibt, müssen wir da ran, um eben wieder ein Gleichgewicht herzustellen. Deswegen finde ich super gut, dass ihr auch da seid. Finisha, du bist ja ganz aktiv, was Social Media angeht. Wie sind so deine bisherigen Erfahrungen jetzt gerade mit TikTok?
Ja, also auf TikTok sind wir noch ganz klein und also generell hatten wir das Glück, dass wir im Verein noch nicht irgendwie Hetze abbekommen haben. Also bis jetzt begeben wir uns im Algorithmus in der guten Bubble und wir haben sehr viel Support bekommen. Also so, dass man unsere Videos toll findet und dass wir generell auf Social Media auch gut ankommen. Und wir hoffen natürlich, dass wir so weiter wachsen und dann auch dazu beitragen, dass vielleicht einfach mehr Aufklärung besteht. Weil ich glaube, eines der großen Probleme ist einfach, dass manche Themen irgendwie gut gut ankommen bei manchen Menschen. Also kurz und prägnant, Faktencheck wird kaum betrieben und dann ist es irgendwie catchy. Ich weiß es selbst auch nicht, warum, aber das ist echt ein großes Problem teilweise. Und ich denke, es ist deswegen umso wichtiger, dass auch Kanäle wie das vom Netzwerk einfach größer werden und gezeigt wird, was alles möglich ist und halt auch darüber Aufklärung betrieben wird auf Social Media. Weil, wie du meinst, solange es diese Medien gibt, muss man sie halt auch mitnutzen und halt dann auch konstruktiv nutzen und zeigen, dass das nicht die laute Mehrheit ist. Und wo ich manchmal so ein bisschen Sorge habe, ist, dass wenn man nicht mit dabei ist, also ich meine, TikTok ist sehr zeitaufwendig. Ich meine, wir sind ein ehrenamtlicher Verein. Also wir schaffen es leider nicht so viel zu produzieren wie manch andere oder wie wir es gerne hätten. Aber ich denke, jeder Beitrag ist besser als gar kein Beitrag. Und hoffentlich wendet sich das irgendwann und man schafft es wenigstens, ein paar davon wieder abzubekommen, dass manche Sachen, die verbreitet werden, nicht der Wahrheit entsprechen. Und das ist, glaube ich, so eher das Schlimmste, wenn einfach Fake News zirkulieren.
Und davon gibt's irrsinnig viele. Ich ziehe mir diesen ganzen Mist berufsbedingt ja regelmäßig rein. Es ist unfassbar. Und was das Ganze so schwierig macht, dem etwas entgegenzusetzen, ist, dass eine Lüge, ja, gepaart mit populistischen Phrasen, kriegst du super gut in 60 Sekunden unter. Eine Richtigstellung mit Fakten untermauert, das ist knapp in 60 Sekunden. Es gibt aber ein paar Creator, die das wirklich, wirklich gut machen. Und es ist ja auch viel geholfen, wenn man teilt. Also ich kann auch nicht jeden Tag da 10 Videos raushauen, weil ich mache das ja auch alles nebenher. Ich versuche aber immer beim Kaffee oder wenn man Päuschen macht, einfach andere Beiträge zu liken, zu kommentieren, zu speichern, zu teilen. Das geht relativ schnell und damit kann man ja auch gute Inhalte so ein bisschen pushen. Wir hatten es gerade eben schon so ein bisschen von den aktuellen Entwicklungen hier bei uns. Potsdam, da will ich jetzt gar nicht so in die Tiefe einsteigen, war aber wahrscheinlich bei euch ja auch ein viel diskutiertes Thema im Netzwerk. Was waren so die Reaktionen, Amine? Gab es Sorge, die geäußert wurde? Hatte das einen Impact oder haben alle gesagt, naja, haben wir irgendwie kommen sehen?
Ja, so ein bisschen von allem. Also ich muss sagen, am Anfang war tatsächlich eher eine Schockstarre. Also man hat wirklich gemerkt, wie da so ein Ruck gegangen ist und das eine andere Qualität bekommen hat. Die Diskussion von Remigration und allem, was da war, dass wirklich irgendwie Kolleginnen gesagt haben, gut, ich suche mir jetzt ein Alternativland, in das ich irgendwie auswandern kann, wenn es hier besonders schlimm wird. Und ja, leider gab es aber auch Reaktionen, die eher der Natur waren, ja, wundert mich überhaupt nicht, dass so etwas stattfindet. Nach NSU und Hanau und all irgendwie den anderen Diskriminierungserfahrungen, die man sowohl in den Medien mitbekommen hat, als auch die ich irgendwie selber tatsächlich irgendwie mitbekommen habe, wundert es mich nicht mehr. Also auch das haben wir gehört und mitbekommen. Ja, und das stimmt echt bedenklich, weil es uns alle betrifft. Es betrifft auch die hier geboren und aufgewachsen sind. Aber es geht auch nicht darum, die Diskussion, die man da hört, dass irgendwie deutsche Staatsangehörige mit einer Migrationsgeschichte remigriert werden, was ohnehin absolut widerwärtig ist, aber auch alle anderen Themen, die im Rahmen von diesem Treffen in Potsdam angesprochen wurden, sind einfach widerlich und ja, also anders kann ich es tatsächlich nicht sagen.
Na, mir ging's ähnlich. Ich saß irgendwie beim Frühstückskaffee und dann ploppte die Meldung auf, weil ich habe tatsächlich früher schon regelmäßig mit Korrektiv zu tun gehabt, auch wegen Presseanfragen. Und man guckt so ein bisschen, was die machen. Ich finde, die leisten wirklich tolle Arbeit. Und dann ploppte das auf. Und ich dachte wirklich, mir hat jemand auf den Kopf gehauen. Ich habe mir das dann alles durchgelesen und ich muss das erstmal sacken lassen. Und dann musste ich das sofort auf LinkedIn teilen mit einem riesen Beitrag, den ich dazu geschrieben habe. Und dieses ganze Wochenende drehte sich nur um dieses Thema bei mir im Kopf. Ich fand das alles so schockierend. Und das Schlimme ist an sich, Remigration so anzudenken, finde ich eh schon furchtbar. Aber die Kategorien, die da noch aufgestellt wurden. Es geht ja auch darum, natürlich kannst du rein rechtlich nicht alles remigrieren, was gerne remigriert werden soll, nach diesem furchtbaren Masterplan. Aber dafür hatte man ja auch schon vorgesorgt, einfach Anpassungsdruck. Ja? Anpassungsdruck oder den Druck, das Land freiwillig zu verlassen. Ich fand es wirklich schockierend. Ich habe aber inzwischen den Eindruck, dass das ganze Thema sehr positiv einen Push gekriegt hat in der öffentlichen Wahrnehmung. Ich meine, die ganzen Demonstrationen, die gefolgt sind, ich nehme es im Freundeskreis wahr, im beruflichen Umfeld, es wird sich viel mehr generell mit dem Thema Rassismus und Diskriminierung befasst, als es vorher der Fall war. Könnt ihr das auch bestätigen, Fenicia? Wie ist euer Eindruck? Habt ihr dadurch auch irgendwie positive Entwicklungen bemerkt?
Ja, also wir hatten schon davor positive Entwicklungen gesehen und gemerkt, dass es generell einfach das Bedürfnis, also ich würde jetzt mal so sagen, so in den letzten 12 Monaten ist immer mehr bei Unternehmen und auch im öffentlichen Sektor wirklich auf der Agenda steht. Der Grund dafür ist natürlich ein bisschen unklar. Ich glaube auch so ein bisschen, dass der Fachkräftemangel natürlich diesen Push auch noch mehr hervorruft. Was wir irgendwie jetzt in letzter Zeit mitbekommen haben, ist, dass es wirklich jetzt auch jeder so ein bisschen begriffen hat und ich glaube auch ein bisschen sensibler mit dem Thema umgegangen wird. Und ich hoffe sehr, dass es nachhaltig halt noch bleibt und dass das jetzt einfach wirklich dauerhaft auf der Agenda von vielen steht, also vor allem Menschen, die einstellen oder auch Menschen, die dann auch darüber entscheiden, wer aufsteigt oder wer nicht aufsteigt, dass das Thema schon wichtig ist und dass wir einfach in Deutschland noch nicht da sind, wo wir gerne sein möchten. Ob jetzt die Frage ist, ob es jetzt aufgrund von Social Media jetzt irgendwie visibler geworden ist oder nicht, das ist sehr, sehr schwer einzuschätzen. Aber ich hoffe jetzt mal wirklich, dass das Thema jetzt wirklich ernsthaft auf der Agenda bleibt. Also das merken wir schon. Wir wissen auch nicht, ob wir halt aufgrund dessen jetzt einfach auch ein bisschen mehr Sichtbarkeit haben und dadurch halt natürlich auch mehr Unternehmen, Kanzleien oder auch der öffentliche Sektor auf uns zukommt. Aber wir merken, dass sich auf viele verschiedene Wege sich vieles tut. Und das, was wir wirklich auch hoffen im Verein, ist, dass nicht nur im Privaten man sensibler mit dem Thema umgeht, aber auch im beruflichen Kontext und nicht nur vielleicht auch nur nicht nur bei der Einstellung, also so Berufseinstieg, sondern wie Amina auch vorhin meinte, dass man auch einen Schritt weiter geht und auch wirklich dabei bleibt, die Menschen wirklich objektiv nach ihren Qualifikationen einzustellen, egal wie der Name ausgesprochen wird, wie man aussieht oder sonst noch was. Und dass man auch im Beruflichen und vor allem auch in der Juristerei akzeptiert, dass Richter, RichterInnen Kopftuch tragen sollten, so meine persönliche Meinung, dass Staatsanwälte auch einen dunkleren Teint haben können, dass die Referatsleitung auch einen exotisch klingenden Namen haben könnte und dass das nichts mit ihrer Qualifikation zu tun hat, sondern dass sie einfach Teil der deutschen Gesellschaft sind, weil Urteile werden einfach mal im Namen des Volkes ausgesprochen und das sollte auch dort ankommen. Und deswegen, ich bin sehr optimistisch, also auch so bei uns im Verein. Wir haben sehr viele aktive Mitglieder, die tagtäglich versuchen, das zu pushen, dass es wirklich auf der Agenda bleibt. Aber natürlich muss die andere Seite weiter dranbleiben.
Ich glaube, das müssen wir alle. Und das war ja eigentlich jetzt, ich gucke so ein bisschen auf die Uhr gerade. Es war eigentlich ja fast schon ein perfektes Schlusswort, aber wir sind noch nicht ganz am Ende. Ich glaube, es ist auf jeden Fall durch die Berichterstattung eine notwendige Sichtbarkeit, viel deutlichere Sichtbarkeit hergestellt worden. Und ich nehme bei mir selber auch wahr, ich gucke bei vielen Dingen viel genauer hin. Und ich merk's auch an meinen eigenen Interaktionen auf Social Media. Früher hast du mal so einen rotzigen Kommentar gesehen und gedacht, Gott, was für ein Idiot. Und heute interagiere ich und schreibe drunter. Ich schreibe dann nicht drunter, du Idiot, sondern ich frage dann bei manchen Dingen auch, wie darf man das denn jetzt verstehen? Wie war das denn gemeint? Und versuche dann zumindest in den Dialog zu treten und andere dadurch auch aufmerksam zu machen. Und ich glaube, das ist eine gute Sache. Und ich glaube, dass sich in vielen, vielen Köpfen viel bewegt hat, weil man mit einer Wucht auf die Wichtigkeit dieses Themas gestoßen wurde, die bisher ein bisschen gefehlt hat. Und ich glaube, dass es keinem Desinteresse geschuldet war, sondern das Thema Rassismus war einfach nicht auf dem Fokus oder nicht im Fokus. Und das ist jetzt passiert. Und ich glaube, das merkt jeder in seinem eigenen Umfeld. Und ich glaube, es ist wichtig, es ist völlig klar, dass wir jetzt nicht jahrelang jedes Wochenende auf eine Demo rennen können. Ich war auf vielen Demos, aber man muss das ja auch ins Leben eintakten. Und ich glaube, es geht halt jetzt einfach online weiter. Und da müssen wir dranbleiben und alle für Sichtbarkeit sorgen. Und sichtbar machen bzw. draufschauen würde ich jetzt auch gern noch auf meine persönliche Lieblingskategorie, die drei L's. Der Buchstabe L kann für so vieles stehen. Lieblingsländer, Lieblingsgerichte, Lieblingsbücher. Und das Schöne ist, zwei Gäste, zweimal drei L's. Und für euch habe ich Folgendes. Finica, dein Lieblingssport?
Ja, mein Lieblingssport ist Laufen, ein Lebensretter während meiner Examensvorbereitung, aber weiterhin gut, um an die frische Luft zu kommen. Und ja, man braucht nur gute Laufschuhe und dann ist schon damit alles getan.
Bist du Allwetterläuferin?
Ja, ich bin Allwetterläuferin, auch damit bedingt, dass ich gerne Halbmarathons laufe. Also jetzt am Wochenende steht jetzt auch schon mein 5. an. Und dafür muss man bei jedem Wetter laufen. Ansonsten kommt man gar nicht dazu, sein Training so zu Ende zu bringen, wie man das eigentlich benötigt.
Ich finde das immer super faszinierend. Ich habe ganz viele Kolleginnen und Kollegen, die laufen Halbmarathon oder Marathon. Da denke ich mir, wow. Und dann denke ich mir, warum? Es ist so gar nicht meins. Ich bin dafür zu wenig diszipliniert. Dann dein Lieblingsact.
Ja, da muss ich mich bekennen. Ich bin ein absoluter Swiftie. Deswegen Taylor Swift, neues Album rausgekommen, toll. Aber da kann ich auch wirklich eher ein Lied nennen, was nicht so viele kennen. The Man von Taylor Swift. Und das kann man auch in jeder Situation, wo man irgendwie ein bisschen Ansporn braucht und sich über Sachen ärgert, wieder gute Laune finden. Dazu passend sich auch das Video dazu anzugucken. Super witzig.
Okay, das könnten wir eigentlich mal in den Shownotes verlinken. Gibt's ja bestimmt auf YouTube. Ich kenne keinen einzigen Song von Taylor Swift. Ich bin also kein Swiftie. Aber ich weiß dank Social Media, dass man als Fan von Taylor Swift ein Swiftie ist. Und ich habe auf Social Media auch gesehen, dass sie ein neues Album raus hat. Und es gibt zwei Lager. Die eine Hälfte hypt es wie Hulle. Und die andere Hälfte, der gehöre ich an. Wir wussten nicht, dass sie ein neues Album hat. Aber es ist ja wichtig. Auch da sind wir kunterbunt. Und hast du ein Lieblingserinnerungsstück?
Ja, das ist die Armbanduhr meiner verstorbenen Oma. Und das besitze ich noch. Und das trage ich sehr gerne bei wichtigen Terminen oder auch Prüfungen und ein bisschen sentimental da noch angebunden.
Finde ich absolut nachvollziehbar. Ich habe einen Ring noch von meinem Vater. Der passt mir natürlich nicht an dem Finger. Er hat ihn am kleinen Finger getragen. Ich trage ihn am, bei mir passend Mittelfinger. Aber immer nur, wenn ich ganz, ganz wichtige Dinge vor mir habe. Und ich habe das Gefühl, das hilft, weil mein Vater ein großartiger Anwalt war, toller Rhetoriker. Und ich habe immer so das Gefühl, ich könnte vielleicht über den Ring so ein paar dieser Fähigkeiten dann in der Sekunde bei mir auch abrufen, weil so richtig geerbt habe ich die leider nicht. Aber finde ich ein sehr schönes Erinnerungsstück. Armine, hast du einen Lieblingsgegenstand?
Ja, tatsächlich ist es ein Holzstuhl. Mag jetzt ungewöhnlich klingen, aber vor knapp 20 Jahren kam mein Vater mal mit so einem super ranzigen Holzstuhl nach Hause, den er auf dem Sperrmüll gefunden hat und hat dann angefangen, den zu schleifen, den neu zu lackieren und zu beziehen. Und ja, dann hatte ich den seitdem immer in meiner Wohnung und auf dem setze ich mich tatsächlich auch jeden Morgen hin, wenn ich meinen Kaffee trinke.
Das finde ich zauberhaft und der wird auf ewig an deiner Seite bleiben. Sowas kann man nicht weggeben. Egal, ob es vielleicht in ein paar Jahren noch dem eigenen Geschmack entspricht oder nicht. Das ist so ein Herzensstück, finde ich wunderbar. Hast du eine Lieblingsserie?
Ja, also wenn Finicia unterwegs ist, um für den Marathon zu üben, sitze ich zu Hause und schaue nach so einem anstrengenden Tag Friends. Und das macht mir halt immer gute Laune. Es sind so kurze Folgen irgendwie, die immer lustig sind. Das bringt mich immer runter. Und ich muss auch sagen, ich liebe auch King of Queens. Also die teilen sich bei mir so fast Platz 1. Aber Friends ist tatsächlich, glaube ich, immer noch ein bisschen beliebter bei mir.
Das ist so cool, weil das sind gerade zwei Serien, die, egal wie oft man sie gesehen hat, nicht aufhören zu funktionieren. Und das ist so super selten, weil ich habe, oh Gott, ich habe früher so gerne irgendwelche Serien geguckt. Hör mal, wer da hämmert und was weiß ich nicht alles. Klar, Schrecklich nette Familie. Ich kann's alles heute nicht mehr ertragen. Friends geht immer noch und King of Queens ist gar nicht lang her. Ich glaube, vor 3-4 Monaten habe ich die nochmal durchgebinged.
Sehr gut.
Irgendwie, das funktioniert immer noch, finde ich auch. Und jetzt Sichtbarkeit, da hatten wir schon drüber gesprochen. Einen wichtigen Beitrag leisten natürlich Influencer. Hast du einen Lieblings-Lawfluencer?
Ja, tatsächlich eine Lawfluencerin. Das ist die Anahita Toms. Die ist Partnerin bei Baker McKenzie. Und wir hatten auch schon eine gemeinsame Veranstaltung mit ihr. Das war zur Vereinbarung Familie und Beruf. Und ja, ich finde sie super. Also wer ihr noch nicht folgt, gern auf LinkedIn, da ist sie sehr aktiv und ja.
Kenne ich, glaube ich, auch noch nicht. Ich werde unbedingt mal reingucken. Liebe Amine, liebe Fenicia, ich danke euch sehr für dieses wirklich interessante und sehr offene Gespräch. Ich nehme ganz, ganz viel für mich mit, ganz viele Tipps, ein paar Augenöffner für mich dabei und ich hoffe natürlich auch für unsere Lauscher da draußen, die sich sicher auch einiges mitnehmen werden. Apropos Lauscher, noch ein paar Hinweise. Besucht uns für tagesaktuelle Infos unter www.brack.de. Abonniert diesen Podcast, wir freuen uns über jeden neuen Zuhörer. Folgt uns auf Instagram, Threads, YouTube und natürlich TikTok. Lasst überall ein Abo da, ein paar Likes und ein paar nette Kommentare. Werft mal einen Blick in Brack-Mitteilung und Brack-Magazin, beides digital erhältlich. Und heute ganz wichtig, wir haben über so viele Dinge gesprochen, einen Blick in die Shownotes werfen. Liebe Fenicia, liebe Amine, ich danke euch sehr für eure Zeit und wir bleiben in Kontakt.
Ja, liebe Steffi, wir danken auch dir und insbesondere dafür, dass du uns diese Möglichkeit und diese Plattform eröffnet hast, um eben noch mehr Sichtbarkeit für unsere Vereinstätigkeit zu schaffen.
Ja, danke dir für die Einladung. Es hat sehr viel Spaß gemacht und danke dir für deine tolle Arbeit und dein Engagement vor allem auf Social Media.
Gebe ich zurück, danken wir uns gegenseitig. Macht's gut.
Tschüss.